Hockey Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey-Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Folge 31 von Hockey Clock mit Martin Pfanner ist vielfältiger denn je. NHL Talk mit Philadelphia Flyer-Stürmer Michael Raffl, U20 Talk und WM-Fazit mit ÖRV-Teamchef Roger Bader und Goalie Talk mit Terry Hornig. All das und noch viel mehr, wie immer, jetzt bei Hockey Clock mit Martin Pfanner. Freut sich natürlich immer über die Präsenz prominenter Gäste. Wenige so prominent wie er. Sein Name, der lässt in Eishockey Österreich und nicht nur dort die Zungen schnalzen, sondern eben auch in Nordamerika. Und pünktlich zur rechten Verpflichtung von Puls 24 beziehungsweise der NHL auf Puls 24 macht er mit seiner Präsenz dem Podcast die Aufwartung. Es ist niemand geringerer als Michael Raffl und ich freue mich außerordentlich, Michael, dass du da so kurz vor Saisonbeginn auch tatsächlich die Zeit nehmen kannst.
Danke für die Einladung.
Michael, es wird eine NHL-Saison für alle Fans und vor allem Spieler offizielle sein, wie es keine zweite gab. Nach dem erfolgreichen Bubble-Experiment gibt es jetzt eine 56 Spiele umfassende Regular Season, in der dann tatsächlich auch gereist wird, allerdings in kleineren Conferences. Wir kommen da sicher auch noch im Detail drauf. Erst einmal, wie laufen aktuell die Vorbereitungen auf die Saison?
Ja, ganz gut. Wir sind seit 3. Jänner wieder am Eis. Ungefähr 40, vielleicht 45 Spieler. Also ein so gesehen normales Camp, aber halt ein wenig verkürzt. Wir haben schon das erste Spiel, wie du schon gesagt hast, in 6 Tagen. Also es war eine sehr kurze, aber sehr intensive Phase für uns gerade.
Jetzt bist du ein Veteran, weißt natürlich, was auf dich zukommt, aber wie unterscheidet sich, und wir lassen Covid-19 mal außen vor, das aktuelle, sehr, sehr verkürzte Training Camp von den anderen, die du bisher miterlebt hast?
So, der größte Unterschied wäre wahrscheinlich, dass man keine Vorbereitungsspiele bestreiten kann oder darf. Es ist schwieriger für jüngere Spieler oder Spieler, die hineinschnuppern, sich zu präsentieren, weil es eben ein sehr verkürztes Camp ist und mit weniger Spielen wird da jedes Spiel wichtiger in der Tabelle. Also es wird eine schwierige Aufgabe für Management, Spieler und jeden Beteiligten ganz sicher.
Jetzt hast du Spielpraxis sammeln dürfen, warst für einige Spiele beim Grand Imo VSV im Einsatz. Wie wichtig ist es vielleicht auch jetzt in dieser Hinsicht, dass viele um ihre Vorbereitungsspiele umfallen, dass du schon ein wenig, nenn es mal, Game Action gesehen hast?
Riesenvorteil. Ein Spiel ist ein Spiel, das kann man im Training nur wirklich sehr schwer simulieren. Also, und das ist da ganz egal auf welchem Level. Also, ich denke, dass mir das schon immens geholfen hat. Aber es ist trotzdem ein Unterschied hier. Das Tempo war so hoch im ersten Training. Ich bin fast am Verzweifeln gewesen. Aber so geht es jedem im ersten Training. Also, es war schon eine schwierige Umstellung. Aber jetzt noch 2-3 Eistraining merkt man schon, oder ich für mich, dass es ein großer Vorteil ist, dass ich schon am Eis war, beziehungsweise Spiele bestreiten habe können.
Nimm die Hörerinnen und Hörer doch mal mit. Was wird an so einem ersten Trainingtag auf einen geworfen? Was erwartet einen da von, keine Ahnung, Trainingstart um 8 in der Früh bis dann vielleicht Tagesende um 17 Uhr? Wie sieht das aus? Was bringt dich da in der Gesamtheit zum Verzweifeln?
Uff, ja, es ist halt, wir treffen uns ungefähr um 9 in der Halle, dann gibt es einen Corona-Test. Um 10:30 ein Videomeeting über das, was man mit dem Training eben arbeiten will, defensiv oder offensiv oder neutrale Zone, was es immer sein mag. Dann direkt ins Off-Eis und dann gehen 2 Gruppen auf 2 Eisflächen aufs Eis, trainieren für Die erste Einheit war eine Stunde, 10 Minuten fast, dann Eisreinigung und dann spielt man gegen die andere Eisfläche 2x20 Minuten Scrimmage. Und danach kommt halt eben alles dazu, vielleicht noch ein Video, was nicht gut gelaufen ist, was sie verändern wollen, was ja sehr viel Information, weil es eben ein sehr kurzes Camp ist.
Wie versuchst du, das alles zu verarbeiten? Gibt es da, abgesehen davon, dass du dich wahrscheinlich schon mental ein wenig darauf einstellen musstest, dass es natürlich komprimierter sein muss, aber gibt es irgendwelche Techniken, wie du diese Informationsflut einerseits versuchst zu verarbeiten und dann andererseits aber auch damit umgehen musst, wie es dir körperlich geht und dass du eben auch regenerieren musst?
Ich habe den Vorteil, dass ich das schon ein oder anderes Mal durchgemacht habe, diesen ganzen Prozess im Trainingslager mit dem Konkurrenzkampf, der sehr groß ist. Aber auch vom System her, wir hatten von Trainern her hat sich nicht viel geändert über die Off-Season. Also die Strategie bleibt die gleiche. Man hat das ein ganzes Jahr schon durchgemacht. Also da brauche ich mir weniger Sorgen machen. Körperlich ist es, denke ich, für jeden Spieler gleich da draußen. Jeder will zeigen, was er drauf hat. Das Tempo ist vor allem in den ersten 2 Trainings war fast übertrieben schnell. Also man kriegt schon am Zahnfleisch nach Hause und freut sich, wenn man auf die Couch liegen kann. Also viel bleibt vom Tag nicht mehr. Und dann einen guten Schlaf und du hoffst aufs Beste am nächsten Tag, dass sich die Füße gut anfühlen.
Das letzte Mal, als ich Fans in der Bet at Home Eishockey League sehen durften, war das Anfang Dezember. Was ist zwischen Anfang Dezember und dem Eintritt ins Training Camp passiert? Wie ist es auch mit jungem Sohnemann mit dem Umzug beziehungsweise Übersetzen nach Übersee gegangen?
Ja, meine Familie ist bis Februar noch zu Hause, also ich bin zurzeit ganz alleine da, was nicht immer einfach ist, aber es leichter macht, sich auf Eishockey zu konzentrieren, manchmal, was auch nicht immer gut ist. Also es geht mir schon extrem auf die Abwechslung zu Hause. Jetzt ist auf einmal alles ruhig am Nachmittag, ist schon ganz ungewohnt. Nach den ersten 4 Spielen habe ich mich eigentlich körperlich nicht so gefühlt, wo ich eigentlich sein wollte oder hin wollte. Also habe ich nach den 4 Spielen ganz normal mit dem Off-Ice-Training wieder begonnen und anderen Sachen gearbeitet, um für das Trainingslager bereit und für die Saison bereit zu sein.
Was ist vielleicht in puncto Vorbereitung, was auch das Off-Ice-Training anbelangt, der größte Unterschied zwischen den beiden Leistungsstufen, nachdem es natürlich viele Hörerinnen des Podcasts gibt, die Bet at Home Eishockey League sehr gut kennen, jetzt dann auch sehr bald dank Puls 24 in den Genuss der NHL kommen. Was braucht es vielleicht in der NHL mehr, wo man es in der Bet at Home Eishockey League in Anführungszeichen eher schleifen lassen kann? Oder macht das mittlerweile in puncto Vorbereitung keinen Unterschied mehr?
Nein, denke ich, im Punkt der Vorbereitung hat sich für mich eigentlich nicht viel geändert. Die am härtesten arbeiten, die kommen am weitesten. Daran wird sich nichts ändern. Aber ich denke, der größte Unterschied ist die kleine Eisfläche, die Qualität von Spielern und das Tempo. Und das merkst du auch im Training, wenn du die große Eisfläche und das Training von Übersee gewohnt bist und dann hierher kommst, ist das fast wie ein Kulturschock, wie schnell du Entscheidungen treffen musst und das ist am Anfang wirklich nie leicht.
Beschreibe mal diese Transition von der großen auf die kleinen Eisfläche. Ich meine, das ist bei dir jetzt dann doch schon 8 Jahre her. In der Vorbereitung bist du dann auch immer wieder beim VSV. Also die große verlernst du nicht. Aber was ändert sich da nicht nur in puncto Tempo und Entscheidungsgeschwindigkeit, sondern auch was Winkelspiel und alle anderen Dinge anbelangt? Wie muss man sich das vorstellen?
Die größte Umstellung, für mich war es am schwierigsten umzustellen, dass man wirklich überall fast stoppen und starten muss am kleinen Eis. Und wenn man das umdreht auf die große Eisfläche und versucht so zu spielen, wie man da spielt, überall bremst, dann ist man einfach tot. Also das machen die Beine über 60 Minuten nicht mit. Das ist schon ein bisschen eine andere Spielphilosophie, denke ich.
Geht es dann sicher auch um Explosivität, Spritzigkeit? Wie kann man an sowas arbeiten. Hat man sowas quasi Gott gegeben oder lässt sich an sowas tatsächlich spezifisch arbeiten, lässt sich sowas trainieren?
Man kann an allem arbeiten und an allem trainieren, aber ich denke, das ist der größte Vorteil ist, dass man mit den besten Spielern auf der ganzen Welt zusammen trainieren kann. Und Training macht besser. Und wenn du das im Training immer Vollgas gehen musst und das Tempo hoch ist und die Pässe genau sind, dann eignest du dir das genauso an.
Wenn man einem Europäer, der die NHL vielleicht nicht so verfolgt, und du hast es schon angesprochen, es sind 40, 45 Spieler im Training Camp und wenn jemand über längere Strecken dann vielleicht auch nicht performen sollte, dann gibt es natürlich gleich ein paar Spieler, die einen Platz oder dessen Platz einnehmen könnten. Beschreibe mal diesen Konkurrenzkampf, diesen Druck, den es innerhalb von Teams in der NHL gibt?
Eigentlich ist das etwas Positives, weil du nie locker lassen kannst. Es sind, wie gesagt, 40 Spieler geteilt auf zwei Eisflächen. Die General Manager, die Trainer, alle Beteiligten schauen sich jedes Training an. Das sind bis zu 20 Leute auf diesem Balkon über der Eisfläche und beobachten alles ganz genau. Also wenn du da nicht alles gibst, dann fällt es schon auf und ein junger oder ein neuer Spieler ist da, der den Platz genauso will wie du. Also du musst im Grunde genommen mehr wollen wie jeder andere. Das hat sich seit 8 Jahren für mich noch immer nicht geändert. Ich bin noch immer nervös vor jedem, oder nicht nervös, aber ein bisschen angespannt vor jedem Trainingslager. Aber da geht es, denke ich, jedem gleich.
Gibt es einen Punkt, ab dem man sich oder an dem man sich sicher fühlen kann oder ist es für dich? Und ich weiß schon, das wird hin und wieder einem Sportler auch als Floskel ausgelegt, aber ist es für dich tatsächlich so dieses sich jeden Tag neu beweisen müssen, beweisen wollen, weil man einfach weiß, es sitzen einem so viele im Nacken?
Ja, es ist eine schwierige Situation. Wie ich zurückgekommen bin für die Playoffs, ich habe eigentlich eine solide Saison gespielt, bin sehr gut ausgekommen mit den Trainern, es waren eigentlich alle zufrieden und nachdem die Saison unterbrochen war, habe ich eine schwierige Zeit gehabt, Eis zu finden, auch durch Corona in Österreich oder in Villach und Umgebung, also war ich nicht wirklich oft am Eis und wie wir dann uns da zum Bubble-Trainingslager getroffen haben, war ich auch zweimal mit der Mannschaft am Eis und dann ist der Trainer schon gekommen und hat gesagt, er hat gleich gefragt, wie oft ich am Eis war. Die sehen das gleich. Ich habe gesagt, ja, nicht oft. Und nächsten Tag war ich schon im Practice Squad. Also wir waren nicht mittrainieren können mit der normalen Mannschaft. Und das hat sich halt über 3-4 Tage gezogen. Und da fängt man schon an, ein bisschen, man könnte verzweifeln oder man nimmt es als Ansporn, an sich zu arbeiten. Und so habe ich mir meinen Platz ganz normal wie ein Junger wieder zurückverdienen müssen.
Du hast ja schon angesprochen, nachdem es dann zurück in die Bubble ging, hat in der ersten Runde der Stanley Cup Playoffs erst einmal das Duell mit den Montreal Canadiens gewartet. Das hat man dann für sich entscheiden können. Und in der zweiten Runde der Stanley Cup Playoffs ging es dann gegen, du hast den Erzrivalen oder einen der größeren Rivalen, die New York Islanders. Und diese Serie hat man dann denkbar knapp im alles entscheidenden siebten Spiel verloren. Wie sehr hadert man mit solchen Spiel 7 Niederlagen?
In dem Fall noch mehr, denke ich, weil du bist weg von deiner Familie, du bist eigentlich in einem Hotel eingesperrt für 2 Monate, nur um das große Ziel zu erreichen, endlich diesen Pokal zu gewinnen. Und dann in einem Spiel 7 zu scheitern, wo wir wirklich nicht gut waren, also wir haben im Spiel 7 sicherlich verdient verloren. Das tut dann halt doppelt weh.
Jetzt ist es müßig, natürlich darüber zu diskutieren, was man hätte anders machen können. Was mich interessiert, was bei Teams ja immer relativ spannend ist, ist, wenn das Saisonende dann da ist, dann gibt es ja normalerweise Exit-Interviews, es gibt quasi Hausaufgaben für den Sommer oder es wird mit einem noch besprochen, was vielleicht die Pläne sind, so es dann noch Vertrag gibt. Wie sahen diese Exit-Interviews in der Bubble aus? Ist man da einfach, weil eh niemand gewusst hat, wann es weitergeht, wie es weitergeht, jeder seine getrennten Wege gegangen, hat da Alain Vigneault nochmal jeden und auch dich zur Seite genommen?
Natürlich hat man sich verabschiedet von jedem, aber alle fast alle Kanadier, die mit in der Bubble waren, sind noch am selben Abend mit den Koffer beim Hotel rausspaziert und wollten nur raus. Und für uns ist eben der Flieger am nächsten Tag in der Früh zurückgegangen. Also Exits-Meeting hat es nicht gegeben.
Wie hat, nachdem der Stanley Cup Champion so spät wie noch nie gekrönt worden ist, wie hat dann der Kontakt zwischen dir und der Organisation ausgesehen? Wie muss man sich das vorstellen? Wird da alle paar Wochen mal miteinander Kontakt gehalten oder gibt es da fixe Players-Coaches-Meetings? Wie sieht das aus?
Na, eigentlich wenig. Also ab und zu ein Anruf, aber da wird weniger über Eishockey geredet als über andere Sachen, was eigentlich schön ist. Also, na, die Offseason ist die Offseason und wenn es dann ins Camp geht oder näher zum Camp, dann geht's eben wieder los. Aber so über die Offseason wird nicht sehr viel kommuniziert.
Als sich dann abgezeichnet hat, dass die NHL tatsächlich an den Start gehen wird, dass es mit einem Mitte-Januar-Termin dann auch tatsächlich klappen wird, ab wann sind für dich Vorbereitungen getroffen worden? Ab wann hast du versucht, aktiv zu werden?
Ungefähr 2 Wochen nach der Bubble habe ich meinen Trainer kontaktiert und ihn gebeten, mit mir das Training wieder aufzunehmen, weil es eigentlich zu langweilig ist, einfach nur daheim zu sitzen. In dem bin ich auch nicht gut.
Trainer ist ein gutes Stichwort. Der Trainer der Philadelphia Flyers ist seit 2019 Alain Vigneault, ein Mann, der mit vielen Wassern gewaschen ist, auch schon im Stanley Cup Finale gestanden ist. Für all diejenigen, die ihn nicht kennen und dann am Mittwoch kennenlernen werden, was ist er für ein Typ?
Ich denke, er ist ein sehr fairer Typ und ein Typ, der unbedingt gewinnen will. Also das merkt man beim ersten Meeting, warum er da ist. Er will den Stanley Cup gewinnen und ihm ist egal, mit welchen Leuten. Er braucht die richtigen Spieler.
Inwiefern hast du das Gefühl, dass diese richtigen Spieler schon im Camp sind? Wie ist der Mix der Mannschaft oder der Truppe, die bisher versammelt worden ist, jetzt vor den Cuts?
Sehr viel, sehr, sehr viel Talent, viele sehr junge Spieler, die kommen, die machen Sachen im Training, die habe ich selbst noch nie gesehen. Also das Eishockey entwickelt sich ständig weiter. Die Flyers machen einen sehr guten Job im Draft immer und haben auch sehr gute Möglichkeiten gehabt, über die letzten 6 Jahre gut zu draften. Aber jetzt kommen die Jahre, wo man unbedingt gewinnen will und wahrscheinlich auch gewinnen muss mit dem Kern, der da ist. Also wir sind eine sehr, sehr enge Truppe und ich denke, seit letztem Jahr schon ein realistischer Anwärter, weiterzukommen.
Im nordamerikanischen Sport spricht man ja sehr häufig von Championship Windows. Jetzt ist der Kern natürlich auch mit dir, mit Jakub Vogacek, mit Claude Giroux, das sind die großen Namen bei den Flyers. Wahrscheinlich noch mitten in der Prime, aber wie lange glaubst du, ist dieses Championship Window noch offen oder kann es offen bleiben?
Es ist schwierig. Schwierig zu sagen, aber ich denke, jetzt in den nächsten Jahren wäre es an der Zeit zu gewinnen, ja.
Es gibt eine Personalie, in der oder auf die sich in Philadelphia sehr, sehr viele Augen richten. Das ist Carter Hart. Je nachdem, wem man Glauben schenken darf, und Mike Usas, der vor ein paar Wochen im Podcast zu Gast war, hat schon über ihn gesprochen. Tom Rowe, der vergangene Woche als Ex-GM und Head Coach in der NHL auch viel Erfahrung hat und auch über Carter Hart als einen der nächsten großen Superstars gesprochen, nachdem du tagtäglich versuchen musst, die Scheibe an ihm im Training vorbei zu buxieren. Wie siehst du das? Kannst du das unterschreiben, was in dem Fall Mike Usas und Tom Rowe als zwei von vielen gesagt haben?
Denke ich schon. Der Hart ist unglaublich talentiert und arbeitet da sehr hart an sich. Also er ist ein für sein Alter wirklich sehr, sehr guter Profi und ich denke, er weiß, was er drauf hat. Und also wie gesagt, der Tormann ist in dieser Liga wahrscheinlich der wichtigste Mann am Eis. Das sieht man jedes Jahr im Stanley Cup Finale oder in den Playoffs, die Mannschaft mit dem besten Torhüter gewinnen fast immer. Also ich denke, da haben sie schon ein Trumpf im Ärmel.
Weil du natürlich schon so viel in deiner Karriere gesehen hast und auch selber durchlebt hast. Woran machst du das fest, wenn du sagst, er ist für sein Alter schon richtig weit und ein absoluter Profi? Was siehst du an ihm, dass dir das so imponiert?
Ja, wie er trainiert, wie er auf seinen Körper schaut, mit welchen Leuten er sich umgibt. Ist ein smarter junger Bursche, der, wenn er so weitermacht, das ganz weit bringen wird, ganz sicher.
Jetzt ist Philadelphia eine der sportverrücktesten Städte in Nordamerika, eine der wenigen Städte, die tatsächlich in allen vier Major-Sportarten ein Team vertreten hat und eine Mannschaft, die sehr, sehr lange auf einen Titel warten musste, bis die Philadelphia Phillies die Stadt erlöst hatten und dann ein paar Jahre später auch die Philadelphia Eagles eine Lombardi Trophy in die Stadt gebracht haben. Wie sehr spürt man vielleicht auch im Tagesgeschäft den Druck als Flyers-Organisation langsam aber sicher den Phillies und den Phillies und den Eagles nachzufolgen?
Ja, groß. Also im Eishockey hat man in Philly schon lange nicht mehr gewonnen. Man war zwar ein paar Mal im Finale, aber hat es nie geschafft, darüber hinauszukommen. Und na, der Druck ist da, der Druck ist groß und man weiß auch, was in Philly von einem erwartet wird. Was auch spürbar wird, wenn man nicht ganz oben ist in der Tabelle. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie die Eagles gefeiert worden sind, da war die ganze Stadt voll, das war wie ein Ausnahmezustand, eine riesige Parade danach, also da bekommt man schon Gänsehaut und will unbedingt dorthin.
Jetzt bist du auch jemand, der natürlich über den Sporttellerrand blickt und glaube auch beim American Football ein klein wenig heimisch geworden bist. Das ist bei Puls 24 jetzt mit den anstehenden NFL-Playoffs natürlich auch ein großes Thema. Wie hast du damals diese Magic Carpet Ride der Philadelphia Eagles in den Playoffs vor 3 Jahren verfolgt?
Ja, so. Da wird man schon mit reingezogen. Wir haben die Chance gehabt, ein paar Playoff-Spieler zu sehen oder eins zumindest. Also es war ein unglaubliches Erlebnis, auch wenn man da dabei sein kann und dann auch, wie sie gewonnen haben. Ich glaube, in Minnesota war das. Oder ja, die ganze Stadt war voll. Jeder ist aus der Bar rausgelaufen auf die Broad Street. Das ist der Wahnsinn. Also nur froh gehabt, dass ich ein Handy mitgehabt habe, um das Ganze zu filmen, habe ich noch ein paar Videos. Das war ein unglaubliches Erlebnis.
Kann man sich Covid-19-bedingt fast nicht mehr vorstellen, möchte aber noch ganz kurz zur aktuellen Saison auch kommen. Du hast angesprochen, du bist seit Ende Dezember wieder in Nordamerika, bereitest dich darauf vor, auf die kommende Saison vor. Wie war denn das erste Gespräch auch mit Alain Vigneault, wie hat er dich auf die neue Saison eingestimmt? Vielleicht auch, was erwartet er von dir in deinem mittlerweile 8. NHL-Jahr?
Es war ein längeres Gespräch, so viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht. Aber er ist immer sehr klar darin, was er von einem Spieler braucht und was er sich von demjenigen erwartet. Am Eis, abseits vom Eis, mit den Mitspielern. Ja, und das ist eigentlich alles, was man als Sportler haben will, ist eine Rolle im Team. Da, auf sowas kann man stolz sein und die Rolle versuchen, bestmöglich auszufüllen. Und wenn es Optionen gibt, nach oben, um mehr zu machen, nimmt man das natürlich auch gerne mit.
Das Gute an diesem Podcast ist natürlich, dass er open-ended ist. Also wir können sehr lange über dieses Gespräch mit Alain Vigneault tatsächlich plaudern. Aber wenn du einfach nur, damit sich Zuhörerinnen und Zuhörer was darunter vorstellen können, vielleicht eine Sache aus diesem Gespräch schildern könntest, die du dir versuchst zu Herzen zu nehmen. Dass du natürlich versuchst, mehr zu leisten, also ohnehin schon von dir gefordert wirst, kennt man von dir, dass du versuchst, ein guter Teamspieler zu sein, auch das kennt man von dir, aber gab es irgendwas in dem Gespräch, wo du sagst, das möchte ich wirklich versuchen, in der kommenden so anderen Saison auch umzusetzen?
Ja, schwierig. Also, ja, ich gewinne liebend gerne. Ich liebe es zu gewinnen, aber ich denke, unser Trainer mag das noch, liebt es noch mehr als jeder andere. Und das ist einfach ein Feuer, das spürbar ist. Und dann macht es einfach Spaß zu spielen. Also es ist nicht, ja, du kannst nicht egoistisch sein und an dich selbst denken. Also die Zeit läuft weg, die Zeit läuft für ihn ab und auch für mich wahrscheinlich. Also das wird eine meiner letzten Chancen sein, den Stanley Cup zu gewinnen. Und dessen sind wir uns alle bewusst. Und nein, ich freue mich auf die Aufgabe und ich freue mich auf die Saison.
Die Saison an sich wird nicht mit dem bisherigen vergleichbar sein. Es gibt 4 Divisionen, die für sich geschlossen sind. Also es wird mit Western Conference Teams dann frühestens im Stanley Cup Finale ein Aufeinandertreffen geben. Spielt das für dich eine Rolle, dass man die Gegner, gegen die man spielt, so oft in der Regular Season sehen wird? Oder ist es dir prinzipiell egal, wer dir gegenübersteht auf dem Eis?
Ja, das ist schon etwas ganz anderes. Es ist heuer einfach wie eine kleinere Liga, kann man sagen. Also eine Liga mit 8 Mannschaften. Also es wird schon sehr interessant und auch gehässiger über den Verlauf der Saison, ganz sicher, wenn man sich so oft gegenübersteht.
Hat das dann auch schon so ein ganz klein wenig Playoff-Charakter, wenn man all die Mannschaften dann 7, 8 Mal in der Regular Season sieht?
Ja, sonst spielt man halt jedes 4. Mal gegen irgendeinen aus der eigenen Division und das wird schon immer angepriesen als Division Game vorm Spiel, weil das die wirklich, wirklich wichtigen Spieler sind. Und heuer ist es eben so, dass jeder Spieler ein Division Game ist. Also es wird schon sehr interessant, aber habe ich auch selbst noch nie durchgemacht. Also eine neue Erfahrung für jeden, aber ich war sicher, dass die Intensität höher ist und dass es auch ein wenig gehässiger werden könnte.
Jetzt gibt es mit den Flyers ohnehin ein paar tolle Rivalitäten, in die man involviert ist. Aber welches Team, und hassen ist ein starkes Wort, aber gegen welches Team gewinnst du vielleicht noch ein wenig lieber als gegen so manch anderes?
Also nach letzter Saison muss ich sagen, die Islanders, glaube ich.
Es geht zum Auftakt gegen die Pittsburgh Penguins, auch das quasi das Pennsylvania interne Duell, wenn du uns da mal mitnimmst, wenn es im Bundesstaat Pennsylvania dann zum Bundesstaat internen Hockey-Duell kommt, wie ist diese Rivalität einzuordnen?
Groß, fast so groß wie Villach gegen Klangfurt.
Dann womit wir auch perfekt den Bezug zur Better Home Eishockey League hergestellt hätten. Frage im konkreten Fall natürlich auch, weil es am kommenden Mittwoch, also diesen Mittwoch, dann tatsächlich zum Auftaktspiel kommt. Ihr seid tatsächlich die ersten beiden Mannschaften, die dann der Scheibe in der NHL-Saison 2021 nachjagen dürfen. Wie groß ist die Vorfreude? Wie sehr fokussiert man sich auch schon im Camp auf dieses eine Spiel? Wird da noch an Grundlagen gearbeitet oder ist dieses Spiel schon Thema?
Noch nicht, denke ich. Es ist schon angesprochen worden, aber jetzt geht es darum, an Kleinigkeiten zu feilen, eine Rolle zu finden, vielleicht ins Line-Up zu kommen. Also man denkt von Tag zu Tag und man ist eigentlich so müde, dass man gar nicht über etwas anderes nachdenken möchte.
Weil du es ansprichst, ins Line-Up zu kommen, rechnest du mit einem Kaderplatz oder ist auch hier erst einmal Vorsicht geboten, weil letzte Entscheidung liegt bei den Coaches und die gilt es zu akzeptieren?
Die liegt immer bei den Coaches und die muss man auch akzeptieren können, aber ich rechne schon damit, ja.
Jetzt bricht am Mittwoch auch eine neue Zeitrechnung in Österreich an, was die NHL-Berichterstattung anbelangt. Erstmals wird es einen Free-TV-Sender geben, der die gesamte Saison wöchentlich Coverage liefert und eben auch gleich mit deiner und damit österreichischer Beteiligung den Auftakt zelebrieren darf. Was bedeutet das für die NHL, auch in Österreich regelmäßig gesehen werden zu können?
Ja, endlich. Wir haben immer kämpfen müssen, um NHL-Spieler zu sehen, auf irgendeine Art und Weise, auch als Kinder. Also ich denke, vor allem für das jüngere Publikum und für Kinder, die träumen und die daran arbeiten, so weit wie möglich zu kommen, ist es was Geniales, dass Puls 4 das macht, Puls 24.
Wenn jetzt jemand noch nie NHL-Eishockey gesehen hätte und vielleicht nur Fan der Battered Home Eishockey League ist, was erwartet Zuseherinnen und Zuseher beim NHL-Hockey? Worauf darf man sich da freuen?
Auf einiges, glaube ich. Also, du siehst wirklich Spieler, die du sonst nur in den Highlights siehst und du kannst ihnen live zuschauen. Das Tempo wird ganz sicher extrem hoch sein. Es ist physisch, es ist ja einfach, wenn man sich beim Eishockey auskennt, denke ich schon sehr, sehr interessant, wie groß oder wie unterschiedlich die Ligen in Europa und diese Liga in Nordamerika ist.
Ich glaube, damit kann man es auch belassen. Aus Österreich drückt man dir ohnehin schon tausende Daumenpaare, wenn es in Richtung Saison geht. Möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du so ausführlich Zeit genommen hast. Auch hier wird dann künftig ein Daumenpaar von mir gedrückt werden und hoffe, dass wir uns im Rahmen des NHL Matchdays auf Puls 24 dann noch einigermaßen regelmäßig während der Saison wieder bei dir melden dürfen.
Super, danke Martin.
Unsere Liga, dein Spiel. Der neue Ligasponsor der Ice Hockey League, Betted Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockey-Fans. Spiel mit und hol dir jetzt einen Ice Hockey League Quotenboost auf Betted Home. Zusätzlich verlost Betted Home einmal zwei Tickets für ein Ice Hockey League Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Betted Home Facebook-Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Betted Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter spielerschutz.eu. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner hat sich nicht nur vor und während dem U20-WM-Turnier der U20-Nationalmannschaft des ÖRV gewidmet, sondern jetzt auch danach. Und dafür steht niemand geringerer zur Verfügung als der interimistische, nenne ich es jetzt mal, U20-Nationalteamchef höchstpersönlich, Roger Bader. Schön, dass du dir wieder einmal für Hockey O'Clock die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Roger, wie geht's dir nach dem Turnier schon einigermaßen akklimatisiert, wieder in Österreich und auf neue Aufgaben fokussiert oder noch voll und ganz mit der Nachbetrachtung des Turniers beschäftigt?
Ja, von allem etwas. Also natürlich zum einen muss man einmal den Jetlag überwinden. Das ist ja bekanntlich so, dass man von Westen nach Osten härter dran zu kauen hat als umgekehrt. Das war so, also die ersten 48 Stunden habe ich fast nur geschlafen, war total erschöpft. Heute geht es mir das erste Mal, fühle mich eher wieder frisch, also von daher. Und was die Arbeit betrifft, natürlich, es gehört dazu, dass man die Weltmeisterschaft ordentlich analysiert. Das werde ich tun, ich werde auch alle Spiele noch einmal ganz anschauen auf Video, das mache ich immer nach jeder WM. Und auch einen ausführlichen Rapport schreiben über alles, das ist normales Business as usual für einen Teamchef. Und aber natürlich auch schon bereits heute Morgen schon schaut man schon in die Zukunft über die nächsten Turniere, über die nächsten Maßnahmen, insbesondere mit den Nationalmannschaften.
Ich möchte auf viele dieser Dinge dann auch noch im Detail zu sprechen kommen und dann auch noch eine kleine Rückblende anstellen zur Information der Hörerinnen bzw. Hörerschaft. Wir zeichnen dieses Gespräch am Donnerstag, dem 7. Januar auf. Das Gespräch, dieser Podcast erscheint dann am Dienstag, sprich in 5 Tagen. Wenn du jetzt an so einem Rapport schreibst bzw. so eine Analyse des Turniers, was kommt da alles rein? Was sind so deine Fokuspunkte? Was sind die Beobachtungen, die dort dann Niederschrift finden?
Gut, solche Rapporte mache ich eigentlich nach jedem Zusammenzug mit dem Nationalteam, nicht nur nach jeder Weltmeisterschaft, sondern auch nach jedem Turnier, nach einem Österreich Cup zum Beispiel oder was auch immer. Ich dokumentiere immer alles, was ich tue mit den Nationalmannschaften, seit ich dieses Amt habe. Das kann man nachlesen, was da drin steht, ist sehr ausführlich. Also so ein Rapport besteht aus einem allgemeinen Teil und einem speziellen Teil. Der allgemeine Teil ist einfach, was so rundherum ums Eishockey alles passiert ist. Das wird dieses Jahr sicher ausführlich auch sein über das Leben in einer Bubble oder die ganze Covid-Situation. Das ist normalerweise natürlich kein Bestandteil von einem Rapport. Dieses Jahr wird das natürlich sehr präsent sein, dieses Thema, weil das uns schon sehr stark beschäftigt hat, insbesondere in der Vorbereitung. Und der spezielle Teil ist dann alles, was mit Eishockey zu tun hat. Also da schreibe ich zuerst einmal über unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, wie wir die Vorbereitung gestaltet haben. Dann werde ich alle Spiele beschreiben, bis ins Detail, erstens von der Statistik her, aber auch ein Rapport, wie ich aus meiner Sicht diese Spiele sehe, wie sie gelaufen sind. Dann werde ich über die Gegner schreiben, über die gegnerischen Nationen, wie sie gespielt haben, was sie besonders gut können, auch über ihre besten Spieler. Dann aber auch über Erkenntnisse für die Zukunft natürlich, was wir lernen können daraus und was man in Zukunft machen sollte, wenn wir auch auf dieses Niveau kommen sollen. Und dann werde ich auch die Spieler beurteilen und bewerten, und nicht nur mit Zahlen, sondern eben auch mit Worten, wie ich ihre Leistung sehe, aber nicht nur die Leistung, sondern auch ihr Potenzial, auch für die Zukunft. Und das wird normalerweise ohne Bubble, ohne Corona, ein Rapport, der rund 20 Seiten dick ist, wird dieses Mal ein bisschen ausführlicher und dementsprechend dauert es einige Zeit, bis der auch besteht, weil es soll ja nicht einfach nur dahingeschrieben sein, sondern soll wirklich Inhalt haben. Also von daher, wie gesagt, also normales Business für einen Teamchef. Für mich ist es das normal, dass man so einen Rapport schreibt, auch ausführlich, so dass man auch nachlesen kann und nachvollziehen kann, wenn man nicht dabei war. Und dieses Jahr wird er halt noch ein bisschen ausführlicher als sonst.
Jetzt stelle ich vielleicht einen blöden Vergleich an, aber man kennt das ja von Uniseminaren, wenn es dann irgendwie die Mitschrift gibt und sich jemand die Mühe macht, das feinsäuberlich aufzuarbeiten und man es dann aber irgendwie vor der Prüfung erst recht nicht liest, weil man sich denkt, ach, passt schon, weiß ich eh alles. Wer bekommt diesen Rapport und wer liest ihn dann tatsächlich? Wer sollte ihn in jedem Fall lesen?
Nun, als ich begonnen habe, solche Rapporte zu schreiben, ganz ehrlich, mein erster war, glaube ich, die U20-WM in Wien, als ich Head Coach war. Das ist ja jetzt meine vierte WM als Head Coach bei der U20. Die erste war das war die zweite in Wien, wo wir die Silbermedaille gewonnen haben, dort an der BWM in Wien. Das war schon das Jahr vorher natürlich bei der ersten, wo ich den ersten Rapport geschrieben habe. Dort habe ich es eigentlich allen Clubs abgeschickt und einem breiten Publikum eigentlich zur Verfügung gestellt. Und da ich wirklich null Feedback bekommen habe von gar niemandem von Clubseite, habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, offenbar ist es ihnen wurscht, ob ich ihnen einen Rapport schicke oder nicht. Habe dann keinen mehr geschickt, hat dann auch niemand gefragt, warum der Rapport nicht mehr kommt. Darum jetzt bekommt der Rapport mal primär das Präsidium, dann alle Mitarbeiter, die dabei waren an der Weltmeisterschaft und ausgewählte Leute. Aber eigentlich müsste man den einem breiten Publikum zur Verfügung stellen, aber natürlich nur, wenn er auch gelesen wird. Aber im Präsidium wird er ganz sicher gelesen, weil das ist natürlich sehr, sehr wesentlich, was da drin steht.
Jetzt verwundert es mich als Außenstehender dann doch durchaus, dass den Clubs offenbar oder zumindest zu manchem Clubvertreter offenbar nicht allzu viel daran gelegen ist, das zu lesen. Gibt es da von deiner Seite Bestrebungen, vielleicht nochmal auf die Clubs zuzugehen oder Ursachenforschung zu betreiben?
Moment, ich muss einfach sagen, ich habe nicht gesagt, dass sie nicht gelesen haben. Das haben sie vielleicht.
Es gab keine Rückmeldung.
Ich habe kein Feedback bekommen. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich kenne dieses Rapportsystem aus der Schweiz und dort hat mich nach jedem Zusammenzug, einen Tag, nachdem man zu Hause war, jeder Clubmanager angerufen und zum Beispiel auch gefragt, na, wie waren denn deine Spieler? Wie waren meine Spieler im Nationalteam? Kannst du mir erzählen, wie es war? Und hier findet, der eine oder andere ruft an, aber ich würde mir eigentlich den Austausch noch mehr vorstellen. Und ich meine, es gibt wirklich nichts Einfaches, als mit mir zu kommunizieren. Ich kommuniziere sehr gerne offen über alles, was wir tun hier. Und ich werde einen weiteren Schritt zugehen auf die Clubs, um ihnen das zu geben und zu sagen, ich will auch keine Kritik machen, weil die Clubs haben ihre eigenen Sorgen, das sehe ich voll und ganz auch so. Und wahrscheinlich haben sie diese Rapporte auch gelesen. Ich habe einfach kein Feedback bekommen, das möchte ich betonen, das ist ein Unterschied.
Kenne ich, dass wir da was Falsches in die Welt setzen. Ich weiß auch, dass der eine oder andere Clubmanager diesen Podcast auch mehr oder minder regelmäßig hört. Vielleicht ist er ja dann auch einer, der das hört und sich denkt, na, weißt du was, geben wir Roger Bader doch ein wenig Feedback auf den Report. Wenn jetzt das Präsidium dann gelesen hat und wenn deine Zusammenfassung dann vielleicht auch freigegeben wird und jemand wie du, der Transparenz nach innen und nach außen auch lebt, wäre es denkbar, dass der dann öffentlich zugänglich gemacht wird? Könnte man vorstellen, also mich persönlich würde es sehr interessieren, und könnte man vorstellen, dass das auch viele periphere Beobachter des Eishockeysports sich interessieren würde, wie der U20-Nationalteamchef die WM denn erlebt hat und wem er welche Dinge zutraut, oder ist es dann genau beim Bewertungspart so, dass man das tendenziell eher intern halten sollte?
Nein, ich finde durchaus, dass man das auch medial durchaus zeigen könnte, diesen Rapport, wenn das Präsidium das freigibt. Was ich wahrscheinlich dann rausnehmen würde, ist die Spielerbeurteilung, weil ich denke, das ist dann etwas zwischen den Clubs und uns, dass sie direkt die Spielerbeurteilung von mir bekommen. Das geht nicht unbedingt die Öffentlichkeit was an. Das ist dann schon intim. Aber alles andere ist die Einschätzung oder wie wir die Spiele sehen oder auch das Ganze, wie wir die ganze Vorbereitung gemacht haben oder wie wir das Niveau einschätzen bei der Weltmeisterschaft und was wir erlebt haben. Das ist durchaus für mich, nach meiner Meinung, für ein breites Publikum. Und ich bin ja, und ich glaube, das beweise ich, seit ich hier bin in Österreich, dass ich sehr transparent bin und sehr offen für solche Informationen. Das ist durchaus für ein breites Publikum eigentlich vorgesehen, normalerweise.
Wäre wunderbar, wenn dem auch tatsächlich so ist, vor allem im Hinblick dessen, dass in guten 11 Monaten dann schon wieder die Vorbereitungen auf die nächste U20 AWM anstehen. Zu der möchte ich noch nicht ganz kommen, sondern noch bei der aktuellen bleiben und da erstmal in den vergangenen November zurückspringen, als es publik wurde, dass Marco Peval, der mit der U20 in Weißrussland den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft hatte, und da kann man wahrscheinlich durchaus von einer Sensation sprechen, die Freigabe vom Grand Imo VSV für das Turnier nicht bekommen hatte. Wie hast du diese Nachrichten erlebt bzw. mitbekommen und was waren dann deine ersten Schritte?
Nun gut, das hat sich ein bisschen abgezeichnet. Wir haben, also ich habe persönlich mit dem Verantwortlichen vom VSV 3 Gespräche gehabt, vor Ort in Villach, über einen Zeitraum von 2 Monaten. Beim ersten Gespräch hat es noch positiv ausgeschaut, beim zweiten so 50-50 und beim dritten hatte ich schon ein schlechtes Gefühl. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der VSV bis jetzt punktemäßig, ranglistenmäßig nicht dort ist, wo man es erwartet hat. Und man hat damit gerechnet, dass es zu einem Trainerwechsel Wechsel führen könnte, was ja dann auch der Fall war, dass der Marco Peval dann einspringen muss, was auch der Fall war. Da hat er 3 Spiele dann gecoacht. Von daher kann ich schon das auch nachvollziehen, was der VSV entschieden hat, weil schlussendlich ist der VSV der Arbeitgeber von Marco Peval und nicht der Verband. Und dass der Arbeitgeber natürlich gesagt hat, wir können in der jetzigen Situation unseren Mitarbeitern nicht freigeben, war zwar schade, aber ich habe es trotzdem verstanden. Aus Sicht von der VSV, man muss sich manchmal auch in die Lage des anderen versetzen und das sehen. Ja. Also von daher, es hat sich abgezeichnet und wir hatten den Plan B immer in der Tasche. Ich glaube, es ist nicht unüblich, dass der Teamchef dann vom A-Team, was jetzt ich war oder bin, einspringt. Also der Patrick Fischer zum Beispiel vom Schweizer Nationalteam war in Edmonton dabei als Assistant Coach an der Bande, weil der war auch ist zur Verfügung gestanden, weil im Dezember die Schweiz auch keine Anlässe gemacht hat dieses Jahr, hat man kurzfristig entschieden, dass er mitgeht und zwar nicht nur als Beobachter, sondern an die Front, an die Bande. Das ist nicht unüblich und ich glaube, es war ein normaler Vorgehen, dass man dann entschieden hat, das Präsidium zusammen mit mir in meiner Funktion als Sportdirektor, dass ich dann einspringe. Das, glaub, das war ziemlich normal.
Das ist die Trainerkarriere des Marco Peval noch eine recht junge, eine recht frische. Hast du bei diesem sich für ihn abzeichnenden sicherlich eines der Karriere-Highlights, wenn nicht sogar das Karriere-Highlight, dann versucht, tröstend auf ihn einzuwirken, kann man vorstellen, dass da sicher auch Enttäuschung mit dabei war, dass die Freigabe nicht gab.
Ja, natürlich war das so. Und als dann schlussendlich der Entscheid definitiv war, habe ich ihn, also aus meiner Sicht mindestens, habe ich ihn sicher versucht zu trösten am Telefon, obwohl es ja keinen Sinn mehr hatte, da viel darüber zu reden. Aber natürlich habe ich das bedauert. Aber schlussendlich war es so, man musste die Tatsache dann akzeptieren. Und ich habe gelernt, wenn etwas entschieden ist, dass man nach vorne schauen muss. Und das war dann so. Und von daher, glaube ich, sollte man diese Geschichte jetzt auch ruhen lassen. Es gibt zum einen Bedauern, zum anderen aber auch Verständnis für den Entscheid.
Wir lassen es auch ruhen. Ich möchte dementsprechend auch mit dir ein wenig auf die Vorbereitung zu sprechen kommen. Jetzt ist es klar, dass du die U20 übernehmen wirst. Und jetzt weiß ich schon, dass du natürlich alle Nationalteams beobachtest und die Jungs natürlich auch auf deinem Notizzettel sind. Aber wie lange dauert es denn tatsächlich, bis man sich auf eine Mannschaft eingestimmt hat, die man nicht so intensiv betreut, logischerweise, wie das A-Nationalteam, was ja deine ureigenste Aufgabe ist?
Ja, natürlich hat es ein bisschen Zeit gebraucht. Ich meine, die meisten Spieler kannte ich sehr gut. Als Sportdirektor bin ich ja im Bilde, was läuft bei allen Nationalteams. Ich kenne alle Spieler, die einen besser, die anderen weniger. Viele von den Spielern habe ich auch schon trainiert. Also die Leistungsträger kannte ich alle sehr gut. Von den Spielern, die nicht leisten, die eher in den hinteren Formationen waren, kannte ich noch nicht so gut. Und die habe ich aber nach einer Woche in St. Pölten konnte ich jeden einschätzen. Also von daher ist das immer wieder das tägliche Brot von einem Teamchef im Nationalteambereich, dass man eine neue Mannschaft auf dem Eis hat, die so in dieser Konstellation noch nie zusammen trainiert hat oder gespielt hat, und dass man dann eine Mannschaft bilden soll. Und ich glaube, ich bin erfahren genug, dass mir das gelingt. Zusammen mit meinem Mitarbeiterstab, den ich hatte, mit meinem Coaching-Team, haben wir, glaube ich, die richtigen Entscheidungen gefällt, wer dann mit nach Edmonton gereist ist. Natürlich wurde bei meinem oder anderen Fall halt leider auch der Entscheid uns abgenommen wegen den Covid-Fällen, oder respektive wir hatten auch einen Verletzten, einen Kranken in Edmonton, der nach Hause fliegen musste. Das sind dann Entscheidungen, die uns abgenommen wurden. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir die bestmögliche, zu diesem Zeitpunkt mögliche Mannschaft dabei gehabt in Edmonton.
Ich möchte dann auch dazu noch separat kommen und dann natürlich auch zu dem sportlichen Fazit. Gesondert möchte voranschicken, dass ich das große Glück hatte, dass das Turnier ein klein wenig hier im Podcast begleiten zu dürfen mit Phil Lukas und Jakob Pfeffer sowie Sebastian Vranešec, im Vorfeld Jürgen Penker, währenddessen die schon sehr viele interessante Einblicke liefern konnten. Aber natürlich ist es vom Head Coach nochmal was ganz anderes. Wie bist du, oder was war dein persönlicher Plan, gemeinsam mit den Assistants in die Vorbereitung zu gehen? Was waren die Fokuspunkte im Training?
Gut, ich wusste, ja, ich habe in der Schweiz mehrere A-Weltmeisterschaften erlebt. Ich wusste, was punkto Tempo und Intensität auf uns zukommt. Ich wusste das. Trotzdem war ich noch überrascht, wie hoch das Tempo und die Intensität war, was sicher zum einen mit dem kleinen Spielfeld zu tun hatte, wobei ich nicht das erste Mal auf dem kleinen Spielfeld mit den Nationalteams war, und wirklich zwei überragenden Mannschaften, Kanada und USA, an diesem Turnier, wusste ich schon, was auf uns zukam. Und ich wollte eigentlich die Situation ausnutzen, dass wir keinen Druck haben gegen hinten, weil die Relegationsrundenspiele nicht teilnahmen, und wollte auch versuchen, diesen Stil zu spielen, wie die anderen Nationen zu spielen. Da hat es nichts zu tun, welches Spielsystem man spielt, sondern die Grundhaltung, dass man auf dem ganzen Feld versucht, den Gegner unter Druck zu setzen und bei Scheibengewinn so schnell als möglich umschaltet. Und das ist Eishockey wurde gespielt an dieser Weltmeisterschaft. Das ist komplett anders, als in den meisten Ligen in Europa gespielt wird, wo viel kontrollierter gespielt wird, weniger Tempo, weniger Intensität drin ist. War hier ein irrsinniges Tempo, eine irrsinnige Intensität. Man war permanent unter Druck. Und wir wollten mitspielen probieren, weil wir keinen Druck hatten gegen hinten. Ich wusste auch, dass wir gegen die vier Top-Nationen, gegen die wir spielen, normalerweise keine Chance haben. Wir sind denen mehr als eine Klasse unterlegen. Das muss man einfach realistisch einschätzen. Das wusste ich schon vor der Weltmeisterschaft. Das wusste ich schon, bevor ich selber das Mandat als Headcoach übernommen habe, wusste ich das schon. Gegen Tschechien hat man geglaubt, okay, die haben vielleicht nicht den ganz tollen, super Jahrgang, haben aber dann gemerkt, na, das ist nicht so, die sind genauso gut. Das haben wir beim ersten Training in Edmonton schon gesehen. Da hat man schon gesehen, wow, die sind super, die haben immer vor oder nach uns trainiert. Die sind auch Weltklasse, man muss einfach wissen, die haben die Russen geschlagen. Die waren gegen Kanada am Viertelfinale bis kurz vor Schluss waren die ran. Also wir haben von den Top 6 der Weltrangliste haben wir gegen 4 gespielt in der Gruppe. Das ist auch nicht üblich. Normalerweise hast du von den Nationen Schweiz, Deutschland, Slowakei einen mindestens in der Gruppe. Das ist ja nächstes Jahr auch so, wo du einfach dann näher dran bist. Das war dieses Jahr nicht so. Wir waren im Grunde genommen 4-mal chancenlos, rein einfach von der Stärke von den Mannschaften her. Trotzdem haben wir unterm Strich für unsere Verhältnisse überdurchschnittlich gut performt, haben, glaube ich, das Beste rausgeholt, was wir rausholen konnten in dieser kurzen Zeit, auch mit all diesen Ausfällen, die wir hatten, insbesondere in der Verteidigung. Und haben immer wieder einzelne Highlights gehabt, wie zum Beispiel die erste Periode gegen USA oder auch die erste Periode gegen Tschechien. Und ich glaube auch aus unserer Sicht, für unser Verhältnis gesehen, war auch die Schweden- und die Russland-Partie sehr positiv als ganze Partie. Obwohl wir komplett unterlegen waren, haben wir dort aber in defensiver Hinsicht gegen Schweden und teilweise in spielerischer Hinsicht gegen Russland gute Momente für österreichische Verhältnisse gezeigt. Und unterm Strich bin ich stolz auf die Mannschaft, was sie hier geleistet hat. Aber um am Anfang jetzt wieder ein bisschen ausgeschweift, auf die Frage zurückzukommen, wie wir das vorbereitet haben. Mein Ziel in St. Pölten war es, meine bekannten Trainings, die man sich daran gewöhnen muss, weil sie sehr viel Tempo und Intensität drin haben und Inhalte auch manchmal ein bisschen länger dauern als vielleicht andere durchschnittliche, andere Trainings einfach. Die Spieler an diese Intensität, an dieses Tempo zu gewöhnen, habe ich entsprechende Übungen gemacht. Und ich glaube, wir haben gesehen beim Testspiel gegen die Schweiz, wo wir doch wirklich auf Augenhöhe waren, dass die Fortschritte da waren in diesen 10 Tagen, wo wir auf dem Eis waren, weil wir doch in der Lage waren, gegen die Schweiz ein absolut ausgeglichenes Spiel zu spielen. Das wäre wirklich interessant gewesen zu sehen, wie die Relegationsspiele dann gegen die Schweiz gelaufen wären, weil die wären viel mehr unter Druck gewesen als wir. Das war das Ziel in der Vorbereitung, die Mannschaft auf dieses Tempo- und Intensitätslevel zu bringen. Das ist ziemlich gut gelungen, obwohl wir ja in St. Pölten immer wieder Einschränkungen machen mussten, weil wir Spieler im Zimmer lassen mussten, weil Verdacht da war auf möglicherweise positive Fälle. Am Höhepunkt war, glaube ich, einmal 11 Spieler nicht auf dem Eis. Von insgesamt 36 war das ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem haben wir es hingekriegt, wirklich an Weihnachten auf dem Punkt hier zu sein. Ja, aber nachher kamen natürlich wirklich überragende Gegner gegen uns und wo dann alle geschockt waren, die deutliche Niederlage in den USA, heute weiß man, die sind Weltmeister geworden, die haben ein Riesenteam wirklich und das ist beeindruckend, wie die gespielt haben. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeschweift, sorry.
Das ist auch total okay, da steckt auch viel drinnen, dass die Eishockey-Fans mit Sicherheit interessiert und was die Wahrnehmung des Teams auch anbelangt, ist mein subjektives Gefühl, dass es in Österreich sehr, sehr wohlwollend aufgefasst worden ist, wie das Team performt hat, im Wissen, dass man eben gegen die absoluten Top-Nationen nur an einem, in Anführungszeichen, Sahnetag dann vielleicht den Ansatz von Land zieht, wenn man so will. Möchte noch zur Vorbereitung eine Frage stellen, einfach auch, weil es bei Phil Lukas ein Thema war und natürlich auch bei Jakob Pfeffer zum Beispiel. Und ich möchte da den Spielern nicht so nahe treten, aber viele werden in ihren Clubs oder Situationen natürlich nicht den Gamespeed beziehungsweise auch die Trainingsintensität gehen können, wie das in den großen Nachwuchsligen in Nordamerika passiert und dann eben auch auf Nationalteamniveau der Fall ist. Wie wirst du versucht, mit deinen Übungen, die du auch schon angesprochen hast, nicht nur diese Intensität, diesen Speed zu simulieren, sondern man hat ja dann auch immer wieder gesehen, wie schnell Top-Teams einen unter Druck setzen, schnell gut die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie simuliert man das am besten?
Indem man einfach im Training Situationen schafft, wo die Spieler gar nicht anders können als schnell entscheiden. Also ich glaube zum Beispiel, wenn ich schnelles Umschaltspiel möchte, zum Beispiel von den Verteidigern, dann darf ich nicht Übungen machen im Training, wo die Verteidiger die Scheibe allzu lange am Schläger haben und lange Zeit haben zum Überlegen, bis sie einen Pass spielen oder lange mit der Scheibe auch laufen. Wir haben jeden Tag täglich Übungen gemacht, ich nenne das Transition-Verhaltensübungen, wo die Spieler eine Scheibe gewonnen haben in verschiedenen Situationen und in ganz kurzer Zeit sofort eine Entscheidung fällen musste und einen Pass spielen musste, indem sie aber nicht stehen dabei, sondern wirklich, dieses Motto hatten wir, drei schnelle Schritte, kurzer Bogen, sofort eine gute Entscheidung fällen. Das wurde täglich trainiert. Also wir haben keine einzige Übung gemacht für die Verteidiger, wo sie länger mit der Scheibe laufen mussten. Das heißt, es wurde tägliches Brot. Dann beim Druckerzeugen haben wir viele Übungen gemacht, wo nach einem Scheibenverlust sofort nachgesetzt wurde, um den Gegner unter Druck zu setzen. So haben wir einerseits das geübt, wie es ist, den Gegner unter Druck zu setzen. Wir haben auch das Einzeln geschult, indem dass wir wollten, dass wir haben ein Motto gehabt, wir sagen den Beine, Schläger, Kontakt, indem dass die Beine sich bewegen, dass man schnell zum Gegner hingeht und nicht gleitend, weil dann schenke ich dem Gegner Zeit, dass ich mit dem Schläger sofort den Puck angreife, weil ich bin vielleicht noch 2 Meter weg vom Gegner, aber der Schläger kann bereits schon störend einwirken auf den Gegner und am Schluss auch den Körperkontakt suchen, und zwar in jedem einzelnen Zweikampf. Das haben wir vom ersten Tag an, haben wir dieses Verhalten trainiert, dieses Nachsetzen, und hat natürlich im Umkehrschluss auch das trainiert, dass die Spieler, die dann im Training unter Druck gerieten, weil wir diesen Druck trainiert haben, gleichzeitig das Umgekehrte trainieren konnten, nämlich gegen diesen Druck sich zu wehren und sich daran zu gewöhnen, dass sie unter Druck kommen. Also wir haben darum ständig Tempo verlangt, wir haben Intensität verlangt, schnelle Entscheidungen und dieses druckvolle Verhalten in sämtlichen Zweikämpfen. Und das wurde Tag für Tag besser, ist natürlich anstrengend. Es ist bekannt, dass meine Trainings in der Regel anstrengend sind, aber viele, die das erleben, merken, wie sie Tag für Tag besser werden und sich an so etwas gewöhnen. Und das ist, habe ich beim A-Team auch immer wieder gemacht. Und diese Spielweise, Druck erzeugen, schnelles Umschalten, wenn man das im Spiel will, muss man es im Training trainieren, und zwar in jedem Training.
Jetzt war die Mannschaft seit oder von Sonntag, 6. Dezember weg, zusammen, erstmal in Quarantäne, dann wurde trainiert, dann übersetzt beziehungsweise nach Übersee geflogen, dann wieder Quarantäne, dann wieder Training. Wie strukturiert man in der Herangehensweise so eine zerstückelte Vorbereitung? Was war da? Gibt's da einen Masterplan, oder ist es die Spielerfloskel take it day by day?
Man muss day by day nehmen, aber man muss alles vorbereitet haben. Ich glaube auch, dass ich dafür bekannt bin in Österreich, seit ich die Teamchef bin des A-Teams, dass ich alles sehr akribisch vorbereite. Die Planungen wurden gemacht für jeden Tag, jedes Detail, Kaffeepause, alles schon vorgängig beschlossen. Und dann gibt es natürlich täglich die Änderungen. Änderungen eben aufgrund von Covid musste man ein Vorbereitungsprogramm ändern. Dann plötzlich statt 2 Testspielen hatte man nur noch eines. Die Trainingszeiten wurde geändert und. Aber wenn man eben gut vorbereitet ist, mindestens ist das mein Arbeitsstil und ich habe diese Erfahrungen gemacht, für mich passt das so, wenn man gut vorbereitet ist, ist man auch eher in der Lage, eben dann auf kurzfristige Änderungen zu reagieren, als wenn man nicht vorbereitet ist. Und das ist einfach meine Art. Ich bereite alles sehr akribisch vor, bevor es in einen Wettkampf geht. Und das ist nicht mal, jetzt muss nicht nur eine Weltmeisterschaft sein. Das ist nur, wenn wir im November eine Woche mit dem Nationalteam unterwegs sind, habe ich auch alles genau gleich vorbereitet. Dort ist es dann einfach nur eine Woche und hier waren es jetzt 4 Wochen. Also von daher sehr gut vorbereitet und dann auch in der Lage, kurzfristig die Änderungen zu übernehmen. Wir haben jeden Tag natürlich wieder neu den Tagesplan strukturiert. Manchmal braucht man ein bisschen mehr Zeit zum Schlafen, manchmal braucht man eine Sitzung mehr oder eine Sitzung weniger, manchmal lässt man etwas weg, was man geplant hat, manchmal kürzt man ein Training, manchmal macht man etwas dazu. Das ist dann wirklich die Antennen als Head Coach ausfahren, mit seinem Trainerstab auch reden, sich auch von Gefühlen leiten zu lassen, aber immer auf dem Nährboden, dass man vorher sehr vieles schon vorbereitet und strukturiert und organisiert.
Nichtsdestotrotz, wie schwierig ist es von Quarantäne zu Training? Die Mannschaft steht im Saft, steht dann aber schon wieder 4 volle Tage wegen Hotelquarantäne, dann wieder Training, dann ausgefallenes Testspiel, dann das Turnier in kurzer Reihenfolge. Man kommt zumindest wirkt so von außen betrachtet, nie wirklich in einen Rhythmus. Wie schafft man es trotzdem, die Mannschaft so gut es geht in einen Rhythmus zu bringen?
Ja, ich habe ein Motto, das ist, oder ich habe mehrere Mottos, aber ein Motto ist, was nicht zu ändern ist, ist nicht zu ändern. Und man muss das Beste draus holen. Natürlich rege ich mich danach zwischenzeitlich kurz mal auf, wenn was nicht klappt. Aber ich glaube, dass ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in der Lage bin, dann sehr schnell umzuschalten und nach vorne zu schauen und einfach eben das zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist, ist nicht zu ändern. Und dann das Beste draus zu machen, was gerade passiert. Das betrifft einerseits bei Ausfällen von Spielern, andererseits bei Programmänderungen. Natürlich hätte ich sehr gerne zwei Testspiele gehabt, weil ich der Meinung bin, dass jedes Spiel uns besser macht. Hätte das zweite Testspiel uns auch geholfen, uns noch besser zu machen. Wir hätten auch dann zwei Torhüter einsetzen können für zwei Testspiele und den einen oder anderen Spieler noch näher heranführen ans erforderliche Niveau. Wäre sicher gut gewesen, aber war jetzt halt einfach nicht so. Kann sich da ändern, muss man das Beste draus machen. Und bei der Vorbereitung, ja, es war sicher in jeder Beziehung eine Weltmeisterschaft, die hoffentlich so nie mehr stattfindet. Wir haben das gewusst, die Belastung war riesig. Ich meine, wir waren 28 Tage in einer Bubble. Alle Beteiligten, vom Staff, Spieler, alle. Wir waren 28 Tage getrennt von Familie, von Weihnachten und Neujahr in einer Bubble verbracht und waren immer nur in Gebäuden oder in Fahrzeugen. Also wir durften, der Bus ist 5 Meter vor dem Hotel gewesen. Also das war die einzigen 5 Meter, wo wir an der frischen Luft waren. Das war schon sehr speziell. Wir haben sogar gefragt in Edmonton, ob der Bus mal eine halbe Stunde Umweg machen kann, damit wir was von Edmonton sehen. Der Busfahrer hätte es eh gemacht, aber der Chef hat es verboten mit dem Argument, wenn es einen Unfall gibt, dann seid ihr draußen aus der Bubble. Also von daher, wir waren wirklich nur in Gebäuden und in Fahrzeugen während 28 Tagen oder im Flugzeug. Und das war schon sehr speziell. Aber natürlich, man musste sich einfach wirklich darauf einstellen, dass man einfach was nicht zu ändern ist, nicht zu ändern und dann eben Tag für Tag nehmen. Und natürlich war es speziell, nach einem guten Trainingscamp dann 4 Tage Ruhe zu haben. Das hat auch Vorteile gehabt. Man konnte nach einem anstrengenden Trainingscamp einfach ein bisschen runterkommen, den Jetlag anpassen. Es war einfach alles sehr speziell und man muss es einfach akzeptieren, wie es ist und das Beste daraus machen. Und ich glaube, dass uns das gelungen ist und ich finde auch, dass alle Beteiligten diese 28 Tage Bubble so gut wie möglich nicht nur überstanden haben, sondern auch gelebt haben.
Ohne da zu viel vorwegzunehmen, aber zwei Fixstarter in der Bubble wären wahrscheinlich Timo Nickel als mutmaßlicher Abwehrchef und Kilian Zündel gewesen. Wie haben dich ihre Absagen erreicht und was war dann jeweils so die erste Reaktion, vor allem nachdem dich dann auch die zweite getroffen hat und du gewusst hast, in der ohnehin schon ja nicht vielleicht ganz so breit besetzten Verteidigung zwei solche Schwergewichte ausfallen sehen zu müssen?
Ja, das ist leider tägliches Brot von einem Teamchef. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebe. Also ich habe schon in meiner allerersten Weltmeisterschaft, wo ich Headcoach war mit der Schweiz U18, habe ich 2 Tage vor der WM meinen Kapitän verloren. Oder mit Österreich, bei dieser Weltmeisterschaft in Wien, U20, war auch Ali Vukovic, unser damaliger Kapitän, vor der Weltmeisterschaft ausgefallen. Ein Jahr später Florian Baltram, auch der Kapitän, kurz vor der Weltmeisterschaft ausgefallen. Dann vor Kopenhagen Weltmeisterschaft war Thomas Raffel und Raphael Herburger ausgefallen. Also es ist immer wieder so, dass leider gute Leistungsträger ausfallen. Und im ersten Moment, wo das passiert, kommt es auch bei mir vor, dass ich einen halben Tag dann wirklich schlecht gelaunt bin und natürlich mich ärgere, als ich das gehört habe von Timo Nickel. Das wäre natürlich mit unserem Abstand bester Verteidiger gewesen. Meines NHL-Draft, 4. Runde, muss man sich überlegen. Der erste Verteidiger oder seit 15 Jahren, der gedraftet wurde von Österreich. Natürlich hätte er eine sehr dominante Rolle gehabt. Wenn man zum Beispiel die U20-Nationalmannschaft von Minsk anschaut, die hatten mit dem Julian Payer, dem David Meyer und dem Timo Nickel 3 für österreichische Verhältnisse wirklich überragende Verteidiger dabei. Und er fällt aus, das war schon ein Dämpfer. Und als dann mit dem Kilian Zündel der zweite Verteidiger ausfällt, den man quasi sagen kann, das sind unsere 2 Top-Verteidiger. Ja, dann hat man schon ein leeres Schlucken gehabt. Dann im Verlauf der Vorbereitung sind dann noch weitere Ausfälle gewesen. Oskar Meyer, der ein heißer Kandidat gewesen wäre im Sturm. Dann den Hengel Müller, der war bei uns im Powerplay-Block drin, war 1,87 groß, physisch enorm prädestiniert, um in Nordamerika zu spielen, ist leider mit einer Schulterverletzung ausgefallen. Dann auch der Wetzel, jetzt nicht der Verteidiger für die ersten vier, aber doch mit 1,86, 87 auch wichtiger physisches Element gewesen in unserer Mannschaft. Ja, der Schluck war natürlich immer leer und weiß, das ist ein Substanzverlust, den man vielleicht 1-2 nicht auffangen kann. Aber ja, wie ich schon vorher gesagt habe, man muss es dann einfach akzeptieren und nach vorne schauen.
Die Vorbereitung ist vollzogen mit all den Herausforderungen, Ausfällen, Cuts und dergleichen. Es geht dann endlich in dieses Turnier. Man weiß, dass man in komprimiertester Zeit gegen vier absolute Top-Nationen spielen muss. Es ist der Tag oder vielleicht auch die Stunde vor dem so lang herbeigesehnten Auftaktspiel gegen die USA. Was war deine Message, so pathetisch sich das jetzt irgendwie auch anhören möchte, oder deine Zielvorgabe, die du der Mannschaft mitgegeben hast in diesen letzten Stunden, bevor es dann endlich losgegangen ist?
Ja, wir hatten eine Situation, dass wir erst am zweiten Tag eingestiegen sind in die Weltmeisterschaft. Von den 10 Mannschaften haben 6 am 25. Dezember schon gespielt. Wir gehörten zu diesen 4 Mannschaften, die erst am zweiten Tag gespielt haben. Also wir haben die Amerikaner schon spielen sehen, wir haben sie natürlich auch trainieren sehen, wir haben sie im Vorbereitungsspiel schon gesehen, wie gut sie sind, und wir haben schon gewusst, dass auf uns zukommt. Wir haben gesehen, was für unglaublich gute Einzelspieler sie hatten. Wir wussten das aber schon, bevor wir nach Nordamerika gereist sind, dass das so ist. Wir haben ich habe alle Gegner analysiert vorher. Das ist normaler Job auch von einem Teamchef, das zu tun. Also ich wusste, was auf uns zukam. Aber wenn man dann auf dem Platz steht, nochmal gegen diese Mannschaft, ist man dann halt doch überrascht, wie unglaublich gut die sind. Und aber bei uns war es dann so, wir haben 24 Stunden vor unserem ersten Spiel haben wir noch ein Training gehabt am Abend und haben dann ein Teamritual gemacht, das man normalerweise macht, kurz vor Beginn der Spiele. Da schwört man sich ein auf einen besonderen Teamzusammenhalt. Das haben wir gemacht mit einem kleinen Ritual. Und ja, dann ist es eigentlich unabhängig davon, ob man jetzt gegen, sage jetzt mal, die Schweiz oder USA das erste Spiel spielt, sind die Vorbereitungen gleich. Man versucht aufzuzeigen, was mit Video, was die Amerikaner besonders gut tun und auf was man achten muss und auf was wir zu erwarten haben. Und gleichzeitig betonen wir auch unsere Prinzipien, die wir umsetzen wollen. Und natürlich hofft man, dass man entgegenhalten kann, was ja im ersten Drittel auch durchaus der Fall war. Wir waren zwar auch natürlich deutlich unterlegen, aber es war nur 1-0. Und dann hat man natürlich gewisse Hoffnungen, aber irgendwann kam dann dieser Ketchup-Flaschen-Effekt, wo einfach die ganze Wucht dieses amerikanischen Teams über uns gerollt ist. Und das war ja nicht ein Schock. Für die Spieler war es sicher ein Schock. So unter Druck zu sein, waren sie noch nie in ihrem Leben, behaupte ich jetzt mal, in keinem Spiel je, wo sie gespielt haben, wie in diesem Spiel. Das war schon brutal. Auch natürlich jetzt nicht nur das Resultat von 11-0. Die Amerikaner haben ja auch gegen andere hoch gewonnen, sondern dass wir auch 75 Schüsse entgegennehmen mussten, weil die einfach so gut waren. Das war schon brutal zu sehen. Wobei, eins möchte ich sagen, an dieser Weltmeisterschaft war enorm, wie groß der Unterschied ist zwischen den Top 5 Nationen und dem Rest. Also ich beobachte das ja schon seit 20 Jahren, dieses Niveau. Und dass eine Schweiz 10-0 verliert gegen Kanada. Oder auch, Finnland gegen Slowakei, gab 50-15 Schüsse. Eine Riesendominanz vom Top 5 zum Bottom 5 Team. Oder auch die Deutschen, klar, Covid geschwächt, mit nur 3 Blöcken gespielt, gegen Kanada 16-2 verliert. Oder eine tschechische Mannschaft gegen Schweden 7-1 verliert und gegen die USA auch 7-0 verliert, dann aber andererseits die Russen schlägt. Solche extreme Resultate in dieser Häufigkeit gab es, glaube ich, noch nie. Also kann ich mich nicht erinnern, dass es das schon gab.
Woran liegt das aus deiner Sicht, dass diese Schere, ist das eine Eintagsfliege oder geht da tatsächlich eine Schere auf? Und wenn letzteres, warum?
Diese Frage beschäftigt in der Schweiz jetzt auch. Die rollen natürlich die Weltmeisterschaft auch auf, weil in der Schweiz war man doch vor drei Jahren, war man noch im Halbfinale und jetzt in der Relegationsrunde. Und ja, vielleicht sind sie sogar nicht unglücklich, dass sie nicht stattgefunden hätte. gehabt gegen uns. Sie sind auch jetzt am Überlegen, warum waren wir so dermaßen unterlegen? Natürlich, ein Punkt war das kleine Spielfeld. Die Kanadier und die Amerikaner sind sich natürlich das gewohnt, auf diesem kleinen Spielfeld zu spielen. Wir sind das nicht. Das ist sicher einer der Punkte. Aber es scheint auch, dass wirklich die Top 5 plus Tschechien als Sechster dem Rest schon enteilt ist. Und das kann man eigentlich nur kompensieren, wenn man wie die Deutschen, die mit Paterka und Stützle zwei überragende Spieler haben, dort irgendwie etwas entgegenhalten kann. Sonst ist der Unterschied riesig jetzt geworden. Also wenn man denkt, dass bei den Schweden Spieler spielen, die zu Hause bei ihren Clubs Top-Spieler sind im Verein, also der Raymond und der Holz oder zum Beispiel der Kapitän der Finnen, die Nummer 15, der ist bei IFK Helsinki, ist der erste Mittelstürmer und hat den goldenen Helm und ist Kapitän von der U20. Stellt man sich mal vor, dass unser erster Mittelstürmer, klar, das war jetzt Rossi, sollte man sich eigentlich vorstellen, dass der bei uns in der Liga auch eine dominante Rolle spielt, aber erster Mittelstürmer, muss man sich mal vorstellen, wie gut die sind und wie die zu Hause, auf welchem Niveau die spielen. Ich glaube schon im Moment ist ein bisschen die Tendenz da, dass die Top 5 Nationen auseinanderdriften und die Tschechen so halbwegs mithalten und die anderen ein bisschen unten wegbrechen. Sieht ein bisschen so aus.
Weil du die 15er Finnen angesprochen hast, für all diejenigen, die es interessiert, ist Anton Lundell, wer dem Kollegen dann vielleicht auch in Helsinki oder dann bei seinen weiteren Einsätzen für Finnlands Nationalteam auf die Kufen blicken möchte. Ich möchte die Spiele mit dir gar nicht im Detail sezieren, weil sie dafür dann auch zu deutlich waren. Nur um es kurz Revue passieren zu lassen, es gab das 0-11 aus Sicht des ÖRV-Teams gegen die USA, es gab ein 0-4 gegen Schweden, es gab ein 1-7 gegen Russland, es gab ein 0-7 gegen Tschechien und ich habe schon eingangs erwähnt, natürlich muss man sich realistischerweise als Österreich mit diesen Top-Nationen ausdenken oder damit anfreunden, dass man wahrscheinlich keines der Spiele gewinnt, aber in welchem Spiel, wenn wirklich alles so läuft, wie es laufen könnte, hättest du am ehesten gedacht, es könnte mit der Mini-Mini-Sensation klappen oder war man überall so weit davon entfernt, dass du auch gar nie im Vorfeld auch nur im Entferntesten mit dem Gedanken gespielt hast, dass es sowas geben könnte?
Realistischerweise haben wir gegen USA, Schweden, Russland keine Chance. Die Amerikaner haben 23 NHL-Drafts, also die ganze Mannschaft komplett ist NHL gedraftet. Viele in erster Runde, einige in zweiter Runde. Top 5 haben sie, glaube ich, zwei Drafts gehabt. Also was heißt NHL-Draft? Also ein NHL-Draft ist ja eine Einschätzung von Potenzial. Und wenn jemand NHL gedraftet wird, heißt das, man traut ihm eine NHL-Karriere zu. Und wenn er in der ersten oder zweiten Runde gedraftet wird, dann traut man ihm eine Weltklasse-NHL-Karriere zu. Trotzdem schaffen es nicht mal jeder von denen, das zu machen. Oder? Und wir hatten einen sehr guten, und die Amerikaner 23, die Schweden 18 und die Russen 18. Also wenn man nur schon das betrachtet, ist man einfach realistisch gesehen, nüchtern gesehen, ohne Österreich-Brille, absolut chancenlos. Und da hat man vielleicht gedacht im Vorfeld, okay, die Tschechen haben jetzt 9 NHL-Drafts, es ist immer noch 8 mehr als wir. Vor allem die Verteidigung hatte, glaube ich, 5 und waren alle irgendwie 1,90 groß. Vielleicht haben wir dort eine Chance. Hat man mir geglaubt. Aber was wir dann im Vorbereitungsspiel gesehen haben, ich meine, die Tschechen haben im Vorbereitungsspiel die Slowaken 6-0 geschlagen. Und dann hat man einfach gesehen, okay, und die Slowaken haben dann die Schweizer 1-0 geschlagen, wo wir ein Spiel auf Augenhöhe hatten. Also man hat einfach gesehen, wie stark die sind. Und dann hat man schon gemerkt, um jetzt die zu schlagen, müsste alles passen. Ich sage, von 10 Spielen gegen die Tschechen sind wir in der Lage, eins zu gewinnen. Das war jetzt nicht dieses 10. Spiel, da müsste vielleicht wirklich unsere komplette Verteidigung da sein und vielleicht alle frisch sein. Das muss passen. Ich meine, wenn man jetzt das Spiel anschaut gegen Tschechien, nach meiner Meinung war das 7-0 zu hoch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir Also ich muss immer betonen, dass gegen Russland war bis 2 Minuten vor Schluss 5-1 und gegen Tschechien war bis 2 Minuten vor Schluss 5-0. Das hat das Resultat noch ein bisschen verdeutlicht. Jetzt gibt es natürlich da zwei Wahrheiten. Die einen sagen, ja, die Russen hätten auch 10 schießen können, wenn sie wollten. Das stimmt vielleicht auch. Zum anderen kann man auch sagen, wir haben gegen die Russen ja wirklich sehr gute Momente gehabt und es ist schade, dass aus diesem 5-1 dann noch ein 7-1 wurde in den letzten 2 Minuten. Ich glaube, das 6-1 war irgendwie bei 58-30 gefallen. Dasselbe gegen Tschechien war 5-0. Und wenn man nach dem ersten Drittel 0-0 hat gegen die Tschechen, auch wenn man unterlegen ist, und die erste Torchance im zweiten Drittel ist auf unserer Seite gewesen, wo der Senna Peters allein vor dem Tor war, und wir dort 1-0 in Führung gehen, ich behaupte jetzt nicht, dass wir gewonnen hätten, aber vielleicht wäre das Spiel knapper geworden. Und ja, an solchen Spielen muss dann alles passen. Aber ganz ehrlich, 10-mal gegen Tschechien gewinnt man einmal. Das ist einfach die Realität. Tschechien ist eine riesen Eishockey-Nation auch und Österreich ist einfach noch nicht so weit. Es ist für uns schon etwas Besonderes, wenn wir Deutschland schlagen, wenn wir Slowakei schlagen, wenn wir Schweiz schlagen, weil die sind auch vor uns, und wenn wir gegen diese ausgeglichene Spiele haben oder sie schlagen, ist das auch schon bereits etwas Besonderes. Das muss man einfach realistischerweise, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, muss man das jetzt einfach akzeptieren. Und normal hat man nicht 4 solche Nationen in einer Gruppe. Das war jetzt einfach dieses Jahr so. Letztes Jahr sage ich nicht, dass Deutschland nicht gut ist, die haben eine super Mannschaft, aber es ist doch noch ein Unterschied, ob man Deutschland oder Russland in der Gruppe hat. Und nächstes Jahr ist es wieder ein bisschen anders.
Jetzt ist es müßig, bei natürlich auch eindeutigen Ergebnissen, die bis zum gewissen Grad auch erwartbar waren, vielleicht darüber zu diskutieren, aber der Vollständigkeit halber möchte die Frage trotzdem stellen: Gibt es in puncto Vorbereitung oder Turnier etwas, wo du im Nachhinein sagst, das würde ich anders machen, oder bist du mit all dem, wie es gelaufen ist, so zufrieden, wie es war?
Also ich hinterfrage mich jedes Mal nach jedem Turnier, egal ob ich 5 Spiele gewonnen habe an einem Turnier oder ob ich 5 Spiele verloren habe an einem Turnier. Ich hinterfrage immer alles, ich analysiere immer alles ordentlich. Ich glaube, so kennt man mich auch. Ich werde das auch dieses Mal machen. Ich habe die Weltmeisterschaft zum Beispiel nach Kopenhagen, wo ja großer Erfolg war, genauso analysiert wie nach Bratislava, wo wir im Penaltyschießen leider verloren haben. Da mache ich keinen Unterschied. Ich glaube, man kennt mich, dass ich sehr professionell bin. Das mache ich hier auch. Und es ist bei allem, ich hinterfrage alles. Wirklich personell wie auch von der Vorbereitung. Ich bin jetzt noch nicht wirklich bis zum Schluss gelangt. Aber ich glaube, grobe Fehler haben wir nicht gemacht. Grobe Schnitze haben wir nicht gemacht. Für das war einfach der Unterschied zu diesen Top-Nationen zu groß, dass man sagen könnte, wenn wir das, dieses oder jenes gemacht hätten, hätten wir gewonnen. Wenn jemand das behauptet, dann ist das Quatsch. Aber man gibt immer Dinge, wo man im Nachhinein überlegen würde, okay, wenn ich jetzt nochmal in vorne anfangen würde, würde ich vielleicht das und dieses ändern, im personellen Bereich, im Bereich, wie was wir auf dem Eis gemacht haben, was wir sonst gemacht haben. Das gibt es immer. Nicht nur jetzt, das gibt es auch nach einer Weltmeisterschaft, selbst nach dem Aufstieg, wo wir aufgestiegen sind mit dem A-Team, habe ich gewisse Dinge hinterfragt. Das ist einfach normal. Also respektive ist mein Arbeitsstil. Werde ich auch dieses Mal tun. Aber glaubst du, jetzt schon sagen, ich glaube, grobe Schnitzer, grobe Fehler sind uns nicht passiert.
Jetzt war das Junior Hockey zum ersten Mal seit vielen Jahren dann auch wieder in der Auslage. Das haben sich dann auch wahrscheinlich peripher Eishockey-interessierte Österreicherinnen und Österreich natürlich auch Lockdown-bedingt mit Nachwuchs-Eishockey auseinandergesetzt. Jetzt haben auch viele gesehen, wie viel dann natürlich auch wirklich zur Weltspitze fehlt. Inwieweit versuchst du vielleicht auch den Rückenwind, den das U20-Team plus die mediale Aufmerksamkeit, die es bekommen hat, zu nutzen, um vielleicht jetzt auch bei der einen oder anderen Entwicklung erst recht den Finger in die Wunde zu legen?
Das versuche ich schon, seit ich diese Aufgabe habe als Teamchef vom A-Team zum Beispiel. Und ich habe auch nach Kopenhagen, nach dem Erfolg, wurde ja sehr gerühmt damals, das erste Mal nach 14 Jahren, glaube ich, dass Österreich den Klassenerhalt geschafft hat, bin ich ja nicht nach hinten gelehnt und habe irgendwie gefeiert und gesagt, okay, wir sind alle so super und schön. Ich habe auch dort ganz klar kritisch gesagt, was wir tun müssen, wenn wir wohl längerfristig in der A-Gruppe sein wollen. Und das tue ich eigentlich, seit ich hier bin. Ein Punkt ist sicher jetzt in dem Bereich, wo wir beeinflussen können, nämlich Nationalteamprogramme. Was ich geändert habe, als ich angefangen habe in dieser Funktion, ist, dass wir vermehrt gegen bessere Nationen spielen. nämlich die, die wir bekommen. Es war vorher vor allem Spiele gegen Italien, Ungarn und Slowenien. Es ist auch absolut immer noch okay, dass wir weiterhin gegen diese Nationen spielen, weil wir sind nicht wesentlich besser als sie oder manchmal in gewissen Jahrgängen sogar gleich gut. Also sollen wir nicht überheblich sein und denken, die sind nicht mehr gut genug für uns zu spielen. Die sind nach wie vor immer noch gut genug, um gegen sie zu spielen. Und wir müssen sie zuerst auch schlagen. Das passiert auch nicht jedes Mal. Aber es macht einen besser, das haben wir jetzt gesehen, beim Spielen gegen dieses Niveau, dass man häufig gegen bessere Nationen spielt. Das Problem ist, dass wir Gegner wie Schweden, Finnland, USA, Russland nicht bekommen. Ich kann schon im schwedischen Sportdirektor anrufen und sagen, wir möchten gerne mit der U20 im August gegen euch spielen. Und sagt, das ist nett, schön, freut mich, aber wir wollen nicht gegen euch spielen, weil ihr seid nicht gut genug für uns. Weil die wollen unter sich spielen, die Schweden, Finnland, Russen und so weiter. Also muss ich probieren, gegen diese Nationen zu spielen, die dazwischen liegen. Das sind Nationen wie Weißrussland, Lettland, Norwegen, Dänemark. Und das ist genau das, was wir seit einigen Jahren tun, auch beim A-Team, spielen wir vermehrt unter dem Jahr gegen diese Nationen. Norwegen, Dänemark ist ständiger dabei beim Österreich-Cup zum Beispiel. Und immer gesagt, wir müssen lernen, diese Mannschaften, die im Ranking vor uns liegen, zu schlagen. Und irgendwann, wenn wir die schlagen, werden wir auch aufmerksam, wenn auch die Top-Nationen aufmerksam werden uns und sagen, okay, wir möchten mal in Österreich spielen, die haben offensichtlich Fortschritte gemacht. Das ist das, was ich probiere, das sollten wir noch mehr machen. Zum Beispiel die Schweizer, von meinem Heimatland, wo ich herkomme, weiß ich es natürlich sehr gut, weil ich dort selber Nationalcoach war bei Stufe U18. Natürlich, die Schweiz haben jetzt eine Weltmeisterschaft gehabt, die für sie eine Enttäuschung war, sie waren nicht besser als wir, aber das ist einmal, wo sie jetzt einen schlechten Jahrgang hatten. Die sind eine Nation, die in den ersten, die immer in der A-Gruppe ist. Da haben sie vielleicht alle 5 Jahre mal so eine Mannschaft wie jetzt, wo sie nicht in den Viertelfinals sind. In allen anderen Jahren sind sie im Viertelfinale. Da haben sie in 5 Jahren vielleicht wieder mal einen Jahrgang. Aber die sind sicher besser. Die Spieler von der Schweiz haben von U16 bis U20 alle etwa 40 bis 50 Spiele gegen die Top-Nationen gespielt. Also wenn die in ihrem Land in die A-Nationalmannschaft kommen, zittern die nicht gegen Schweden zu spielen oder Finnland oder USA. Sie sind sich das gewohnt. Sie spielen an Turnieren schon bereits seit U16. Und für uns ist es extrem wichtig, dass nicht nur Clubs, ich finde es sehr positiv, was Klagenfurt macht, wenn sie nach Schweden gehen, eine Spieltournee spielen oder Salzburg, die mit Mannschaften in der tschechischen Liga spielen, das ist hervorragend. Aber wir müssen auch auf Stufe Nationalteam möglichst gegen solche Nationalmannschaften spielen können. Und das müssen wir ausbauen. Das kostet Geld, das haben wir im Moment nicht, aber wir sollten unsere Programme ausbauen. Wir sollten die gleiche quantitative Menge an Spielen und Tagen haben, die die anderen Nationen auch tun, die gleiche Anzahl Turniere, die gleiche Anzahl Trainingslager, die gleiche Anzahl Maßnahmen. Wir können ja nicht halb so viel machen und denken, wir sind nachher auch auf diesem Niveau. Grundsätzlich müssen wir mal gleich viel tun und dann hoffen, dass wir möglichst viele gegen möglichst gute Nationen spielen und das bringt Fortschritte. Zwar nicht von heute auf morgen, aber über die Zeit bringt das Fortschritte. Das ist ein Weg. Und zum anderen ist es klar, die Spieler müssen noch besser arbeiten in den Clubs, sie müssen noch besser ausgebildet werden im technischen Bereich, aber vor allem im physischen Bereich. Wir haben natürlich festgestellt, wie unterlegen wir halt im ästhetischen Bereich war. Das ist ein sehr wichtiges Punkt. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Spieler in guten Ligen spielen, egal wo diese Ligen sind, wie diese Ligen heißen, weil die Spieler müssen bei ihren täglichen Alltagsspielen sich gewohnt sein, unter Druck zu sein, Tempo zu haben, Intensität zu haben, nur dann können sie es im Nationalteam umsetzen. Das sind so die 3 Pfeiler, wo ich sagen würde, das braucht es, um weiter Fortschritt zu machen. Und um auf die Anfangsfrage, ich bin wieder ausgeschweift, Entschuldigung, zurückzukommen, natürlich überall dort, wo ich kann, werde ich darauf hinweisen, dass wir das verbessern können.
Jetzt sind die meisten Arbeitsbereiche natürlich bekannt, auch der eine, auf den ich hinaus möchte. Das hört man ja immer wieder, dass das Österreich in puncto Physis de facto, egal auf welchem Niveau, dann immer schon eine Hypothek mitbringt. Inwieweit muss man, kann man auch sehr früh daran arbeiten, inwiefern gibt auch der Verband den Teams Lösungswege mit auf den Weg, wie man es schaffen kann, physisch vielleicht dann auch junge Athleten so zu entwickeln, dass man da mit den Hühnern aus Russland oder Schweden mithalten kann? Und es müssen nicht unbedingt Hühnern sein, aber zumindest was Gewicht und Muskelmasse anbelangt.
Ja, als ich 2014 angefangen habe in Österreich, damals noch nicht in der jetzigen Funktion, ich war damals noch Ausbildungschef und U20 Head Coach, da war ja noch Alpersuchenden hier. Wir haben beide, auch Alpo, schon darauf hingewiesen, wie wichtig der athletische Bereich war. Und das war damals festzustellen, dass das wirklich noch nicht so durch war im österreichischen Eishockey. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Es ist sowieso klar, dass große Organisationen wie Salzburg und Klagenfurt, die arbeiten gut in diesem Bereich, auch Wien immer besser. Aber es ist noch nicht flächendeckend so, dass man wirklich im athletischen Bereich diese Aufmerksamkeit hat, schon im Nachwuchs dort einfach natürlich also altersbezogen wirklich gut arbeitet im Bereich Athletik. Auf der anderen Seite auch, ja, muss natürlich der Spieler eine Perspektive haben, dass er ein Interesse hat, extra Einheiten zu machen, die über das eigentliche Clubtraining hinausgehen. Man hört ja jede Geschichte von jedem Weltklasse-Spieler immer wieder, auch von unserem Marco Rossi, wie er Extras erarbeitet, die außerhalb seinem eigentlichen Verein ist. Nur um so etwas zu tun, jemand, der Extras macht, da muss man eine Perspektive machen, dass es sich lohnt. Und nicht immer jeder sieht diese Perspektive und trotzdem sollte er es natürlich tun, das wäre positiv. Oder? Aber natürlich im athletischen Bereich, in Summe, sind wir schon unterlegen gewesen. Also wir waren die insgesamt leichteste Mannschaft, kleinste Mannschaft und natürlich von daher auch bezüglich Kraft, wenn es in den einzelnen Zweikampf hineingeht, waren wir natürlich meistens unterlegen, nur eben, wir hatten die beste zur Verfügung stehende Mannschaft dabei in Edmonton.
Wenn du es schon wagen kannst, ein wenig den Ausblick auf in einem Jahr, es werden einige Leistungsträger wegfallen, die Zusammenstellung der Mannschaft wird wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher werden. Man hat aller Voraussicht nach eine Gruppe mit Kanada, Finnland, Deutschland und erneut Tschechien. Darf man sich vom ÖRV-Team in einem Jahr erwarten?
Ja, es wird genauso schwer wie dieses Jahr. Da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Es wird kein Prozent leichter. Klar, die Gruppe ist auf dem Papier einfacher. Wenn man jetzt da vergleicht, Kanada statt USA, das ist gleichwertig. Finnland statt Schweden ist auch gleichwertig. Die Tschechen bleiben in der Gruppe. Das ist genauso schwer wie dieses Jahr. Aber statt die Russen sind die Deutschen drin. Das ist auf dem Papier natürlich einfacher. Nur haben die Deutschen natürlich eine Top-Jahrgang im Moment, wobei möglicherweise zu erwarten ist, dass Stützle und Peterka, die vom Jahrgang her noch spielen könnten nächstes Jahr, möglicherweise nicht mehr dabei sind, weil sie schon NHL-Stammspieler sind. Mindestens im Fall von Stützle wird das sicher der Fall sein. Aber die Deutschen haben sicher im Moment ein paar gute Jahrgänge, haben sicher für deutsche Verhältnisse eine sehr gute Mannschaft. Das wird auch nächstes Jahr eine Herausforderung sein. Also Plan A ist trotzdem versuchen, die Deutschen zu schlagen und dadurch den Klassenerhalt zu erreichen, indem man sich für die Viertelfinale qualifiziert. Das ist möglich, ist sicher eher möglich als gegen die Russen. Und wenn nicht, der Plan B ist die Relegationsrundenspiele, was eigentlich für einen Aufsteiger, und wir sind ja eigentlich immer noch der Aufsteiger nächstes Jahr, voraussichtlich gegen Schweiz oder Slowakei der Fall sein wird, die aber dann auch Favorit sind gegen Österreich, aber doch Mannschaften, die halt nicht die absolute Weltklasse sind, wie wir dieses Jahr hatten. Ja, das ist mal von den Gegnern so. Von den eigenen Spielern, ja, also wir haben im 2002er-Jahrgang oder wir haben jetzt 11 Spieler dabei gehabt, die nächstes Jahr auch wieder spielen können. Wobei man ja nie wirklich weiß, ob man Ausfälle hat, oder? Wenn man vor einem Jahr mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, war super, wir haben Nickel und Zündel, zwei gute Verteidiger, 2-0-1. Ja, wo waren sie dieses Jahr? Sie waren nicht dabei. Ob jetzt jeder von den 11 Spielern, die jetzt dabei waren, nächstes Jahr dabei sind, hoffen wir, fällt niemand aus. Das kann sein. Aber es wird sicher wieder eine Herausforderung sein, eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Es wird nicht einfach. Und man darf nicht vergessen, wir sind Österreich, der Aufsteiger. Wir sind auch nächstes Jahr immer noch der Aufsteiger. Wir sind per se schon in jedem Spiel der Außenseiter. Aber sicher, aufgrund des Spiels gegen Deutschland und aufgrund der Spiele in der Relegationsrunde, haben wir sicherlich Spiele, wo wir gewinnen können, wenn alles optimal läuft.
Noch zwei Fragen zum Abschluss. Man hört doch schon anhand des Handys und des E-Mail-Eingangs, du bist ein gefragter Mann und freut mich ohnehin schon, dass du da überhaupt so lange für den Podcast Zeit nimmst. 2021, nachdem wir davon ausgehen, dass das alles hoffentlich irgendwann etwas normaler abläuft, als das 2020 der Fall war, ist Marco Peval dann der U20-Headcoach, der die Mannschaft ins Turnier führt, oder hängt das dann wieder von den Freigaben ab und würdest du dann wieder als Plan B zur Verfügung stehen?
Weder das eine noch das andere kann ich jetzt hier bestätigen. Es ist so, dass wir die Teams, Coaches-Teams oder auch überhaupt den ganzen Staff von einem Nationalteam immer für ein Jahr bestellen. Das Jahr endet im April und immer dann wird die Crew wieder zusammengestellt fürs nächste Jahr. Das heißt, niemand, der jetzt dabei war, egal ob Coach, Assistenzcoach, Physio, ich weiß nicht, hat die Garantie, dass er nächstes Jahr dabei ist. Es kann aber sein, dass es so ist. Es kann sein, dass wir Marco Peval zum Head Coach machen. Es kann sein, dass ich es mache. Es kann sein, dass eine dritte Person das macht. Es ist alles komplett offen. Das werden wir jetzt analysieren. Und schlussendlich wird das Präsidium zusammen mit dem Sportdirektor das diskutieren. Aber das hat jetzt nichts zu tun mit Marco Peval oder überhaupt mit einer WM nächstes Jahr, sondern das ist jedes Jahr so. Das war vorher auch mit Bernhard Mittendorf und diesem Präsidium so. Wir haben jedes Jahr immer wieder von Neuem die Nationalteams bestimmt. U20, U18, U16, wer der Mitarbeiterstab ist. Und es gibt für niemanden eine Garantie, wie das ist. Es gibt noch viel Zeit bis dorthin und wir werden das sicherlich erst im Frühjahr dann entscheiden. Also weder das eine noch das andere kann ich bestätigen.
Abschließende Frage, du bist eben auch Teamchef des A-Nationalteams. Corona-bedingt sind bis auf die IIHF-A-Weltmeisterschaft alle Turniere abgesagt worden. Was ist denn in diesem so verrückten Covid-19 geplagten Jahr die Perspektive für die A-Nationalmannschaft?
Grundsätzlich sind wir uns einig, das Präsidium und Geschäftsführung und ich als Sportdirektor, dass wir möglichst oft mit dem Nationalteam spielen wollen. Und da gehen wir absolut in Einklang mit auch anderen Verbänden. Ich weiß auch von der Schweiz zum Beispiel, ich habe mit Patrick Fischer geredet, noch am Flughafen in Edmonton. Sie wollen unbedingt auch im Februar spielen. Und man will einfach das Flaggschiff spielen sehen. Auch wenn es die Weltmeisterschaft gestrichen ist, wollen wir vom Verband her, das ist unser Aushängeschild auch für die Sponsoren, für das allgemeine Interesse. Und ich höre auch immer wieder von den Fans, sie wollen das Nationalteam spielen sehen. Sie möchten einfach, dass das Nationalteam präsent ist in den Köpfen von den Leuten. Und ja, natürlich verstehe ich, wenn die Clubs Verantwortlichen eigene Sorgen haben und das anders vielleicht sehen, da habe ich voll Verständnis. Aber wir von unserer Seite, wir bewirtschaften die Nationalteams und wir wollen möglichst oft mit dem Nationalteam spielen. Konkret, Februar ist Österreich Cup im Programm. Wir versuchen, den zu realisieren. Wie ich auch weiß, ich weiß, dass Dänemark unbedingt kommen will, ich weiß, dass Frankreich unbedingt kommen will. Ich habe die Bestätigungen von den Sportdirektoren in verantwortlichen Ländern. Ich weiß auch von der Schweiz, wie gesagt, dass sie im Februar unbedingt spielen wollen. Die Finnen, Schweden, Tschechen, Russen spielen sowieso. Ja, das ist das, was wir planen. Dann haben wir für die WM-Vorbereitung haben wir Spiele ja gehabt im Programm gegen Tschechien, Slowakei und Deutschland. Es gibt keinen Grund, warum wir diese Spiele nicht spielen können, auch wenn wir keine Weltmeisterschaft haben. Das sind 6 Spiele für uns, davon 3 in Österreich, 3 auswärts, die wir spielen wollen. Natürlich werden wir dann vielleicht den Fokus legen auf die Olympia-Quali im August, dass wir Spieler testen in diesen Spielen im Hinblick auf dieses Turnier. Und wie man das ja von mir auch kennt, bin ich ja auch immer bereit, in solchen Spielen auch immer überraschend viele junge Spieler einzuberufen, um zu sehen, sie ins Wasser zu werfen, wie sie auf diesem Niveau sich bewegen. Und es gibt ja immer wieder Überraschungen. Ich sage jetzt nur den Namen Raphael Wolf vor Bratislava, der plötzlich dann in eine Entwicklung macht, die man nicht geahnt hat. Und zum Mai, statt der Weltmeisterschaft, ist geplant, die Initiative kam von Slowenien, wo ja die Weltmeisterschaft stattgefunden hätte, dass dort ein Ersatzturnier stattfindet. Und zwar genau mit diesen Nationen, die die Weltmeisterschaft gespielt haben. Da muss ich das mal vorstellen, die Weltmeisterschaft findet statt, aber es ist keine Weltmeisterschaft. Also im Moment sieht es so aus, als wir im Mai wirklich mit den 6 Nationen, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass alle reisen können und Covid das erlaubt, ein Ersatzturnier stattfindet, weil alle, die dort teilnehmen, auch Slowenien, Ungarn, wir, Südkorea, alle haben im August Olympia-Qualifikation-Turniere und schauen dieses Mai-Turnier als Vorbereitung für diese Olympia-Qualifikationsturniere an. Also wenn Covid nicht uns das einschränkt, werden wir dort ein Turnier haben und das natürlich auch hoffentlich vom ORF begleitet wird oder auch von anderen Medien. Und wir wollen, dass das Nationalteam möglichst oft spielt. Das ist unsere Absicht.
Das bedeutet, es wird auf jeden Fall genug Gesprächsstoff auch weiterhin geben über das ÖHV-Nationalteam. Bedanke mich aber an dieser Stelle, dass du das so ausführlich Zeit genommen hast, Bilanz zur U20 WM zu ziehen. Vielen lieben Dank, dass du das getan hast.
Sehr gerne. Dankeschön. Danke auch.
Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf mazda.at.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in Teil 3 wieder regulär mit den Puls 24 ExpertInnen. Und nach der Weihnachts- bzw. Neujahrspause mir gegenüber ganz frisch nach dem Hockey-Matchday auf Puls 24, Thierry Hornig. Thierry, wie immer schön, dass du die Zeit nimmst.
Hallo Martin und freut mich wie immer hier zu sein.
Thierry, wie war dein Jahreswechsel, dein Weihnachten, alles entspannt?
Alles sehr entspannt zu Hause bei der Familie, also relativ gemütlich, gut gegessen und ja, im kleinen Kreis gefeiert.
Akkus für ein hoffentlich langes Eishockey-Jahr 2021 entsprechend aufgeladen?
Natürlich.
Dementsprechend dann auch spitzenmäßig wie immer vorbereitet für die depperten Fragen, die dich hier in diesem Podcast dann immer erwarten. Würde mit dir ganz gerne anfangen, über diese extrem intensive Eishockey-Zeit zu sprechen. Es sind zwar diese Regional Games, was bedeutet, dass es weniger Reisestrapazen sind, aber de facto alle zwei Tage ein Spiel, das hat schon Playoff-Charakter. Wie ist es dir in deiner Karriere gegangen, wenn du in so kurzer Zeit so viele Spiele hattest?
Das war immer eine sehr spannende Zeit, weil man sich dann wirklich nur auf diese Spiele konzentriert. Also man hat nichts anderes im Kopf. Es geht einfach von Match zu Match. Man fokussiert direkt nach einem Spiel gleich auf das nächste und hat da kaum Zeit, über Fehler oder sonst was nachzudenken. Es geht einfach eins aufs andere weiter.
Wenn du jetzt das Feiertags-Eishockey von Weihnachten bis Dreikönig in der Betted Home Eishockey League ein wenig Revue passieren lässt, was ist dir aufgefallen?
Es waren sehr viele spannende Spiele dabei und was bei den Points per Game aufgefallen ist, dass die gleichen 5 Teams in dieser Points per Game Tabelle vorne sind, die auch in der regulären Tabelle über die gesamte Saison vorne sind. Also das kristallisiert sich da schon relativ deutlich heraus, dass diese Top 5 mehr oder weniger vorne bleiben werden.
Wenn du jetzt aber, nachdem da schon eine Lücke aufgegangen ist, sagen müsstest oder hättest sagen müssen, vor dieser Partie will dann natürlich auch was hinaus, welcher Mannschaft du am ehesten den Sprung noch nach oben zutraust. Wer wäre das gewesen?
Also vor dem heutigen Spiel hätte ich gesagt Graz oder eventuell Dornbirn, aber nach dem heutigen Spiel haben die Grazer wieder wichtige Punkte nicht gewinnen können, würde ich jetzt eher Dornbirn vorne sehen.
Dann kommen wir doch zum Matchday. Wir zeichnen dieses Gespräch auch noch in der Halle in Innsbruck auf, sehen auch noch aufs Eis runter. Vielleicht wird uns dann irgendwann noch der Ruf der Zamboni ein hier im Hintergrund. Aber wenn wir zum Spiel kommen, am Ende ein 6:3 Erfolg in dieser Höhe, der erste Sieg für Innsbruck seit 8 Spielen, auch verdient?
Dass die Innsbrucker gewonnen haben, sehe ich schon verdient. Also sie haben zwar im ersten Drittel schon noch ein bisschen Glück gehabt, aber das ist oft notwendig, um aus so einer Krise rauszukommen. Also da braucht's Lucky Bounces, da braucht's ein bisschen Glück, dass die Scheibe einmal nicht gegen die Stange, sondern wirklich ins Tor springt. Und dann haben sie sehr schön zu ihrem offensiv guten Spiel zurückgefunden, haben Chancen verwerten können. Und wenn man 6 Tore schießt und hinten halbwegs zumacht, dann gewinnt man Spiele auch.
Es war nicht unbedingt der Tag für die Torhüter. Nichtsdestotrotz für dich natürlich ganz gut, weil du mehr zu analysieren hattest. Felix Nussbacher hat dann den eher glücklosen Olivier Rodrigue gesehen. Ersetzt wirst du den Tag von Rodrigue gesehen?
Rodrigue ist für mich ein technisch sehr guter Torhüter. Also die Saves, die er machen muss, die macht er eigentlich in fast jedem Spiel. Heute eine kleine Ausnahme bei diesem Schuss von der Torlinie, den er sich dann mit dem Schläger unglücklich ins Tor abgewehrt hat. Aber sonst ist er eigentlich relativ konstant, eben wegen seiner guten Technik. Im Moment läuft es ihm einfach nicht. Das ist dann oft, hängt das mit dem Selbstvertrauen zusammen. Aber er ist für mich trotzdem ein sehr guter Torhüter und es kommen sicher auch für ihn wieder bessere Zeiten.
Auf der anderen Seite Tom McCallum, der hat beim ersten Gegentor nicht unbedingt glücklich ausgesehen, sich selbst die Scheibe mit dem Schläger ins Tor buxiert, danach aber fast fehlerfrei geblieben. Wie wichtig ist dieser Erfolg auch für ihn persönlich, nachdem er in die Partie gegangen ist mit einem der schlechtesten Save-Percentages der Liga und logischerweise auch dem entsprechenden Goal Against Average?
Für ihn sicher ein wichtiger Sieg, vor allem fürs Selbstvertrauen. Aber er ist ein Torhüter, der viel Erfahrung hat. Also ich glaube, er weiß schon, wie er sein Selbstvertrauen pushen kann und wie er dann gute Spiele liefern kann. Diese Saison war er bis jetzt noch nicht so konstant, natürlich auch im Zusammenhang mit der Verteidigung. Also man kann da nie einem einzelnen Spieler, jetzt egal auf welcher Position, die Schuld geben. Es ist meistens eine Teamleistung.
Ist es Fluch oder Segen für die 99ers bereits morgen und das Gespräch, das wir aufzeichnen, wird am Dienstag online gehen. Das heißt, wir wissen dann schon, wie sie gespielt haben werden. Aber ist es Fluch oder Segen, in 24 Stunden schon wieder ein Spiel zu haben?
Es kann beides sein. Also einerseits ist es sicher gut, wenn man das heutige Spiel schnell abhacken muss und sich aufs nächste konzentriert. Andererseits war es doch ein sehr intensives Spiel und man hat dann auch schwere Beine. Also es kann in beide Richtungen gehen. Ich denke, dass es in ihrer jetzigen Situation relativ gut ist, dass sie schnell das nächste Spiel haben, dass sie das Ganze abhaken können und dann vielleicht an dem Spiel anknüpfen können, wie es gegen Wien war.
Das mal zur Bet-at-Home-Eishockey-League. Du bist natürlich im Eishockey mannigfaltig unterwegs und verfolgst viele verschiedene Ligen, viele verschiedene Niveaus und logischerweise auch die U20-Weltmeisterschaft des ÖHV-Nationalteams, nachdem der Vorredner von dir Roger Bader war und der schon lang und breit Bilanz gezogen hat. Wie fällt denn dein Fazit für diese U20-WM in Edmonton aus?
Ich denke, dass das österreichische Team sich dort im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut geschlagen hat. Also sie haben unglaublichen Kampfgeist bewiesen und Einsatz und einfach nie aufgegeben. Sie haben definitiv im Laufe des Turniers sehr viel an Erfahrung gesammelt und, wie Roger Bader das wahrscheinlich schon gesagt hat, sich ständig verbessert. Und das ist halt auch das, was wichtig ist bei solchen Turnieren. Also sie spielen dagegen gute Gegner und diese Spiele braucht es, um sich weiterzuentwickeln, um zu sehen, welches Tempo dort gegangen wird, mit welcher Intensität die Spiele ablaufen. Und Österreich kann sich das sicher von den anderen Nationen einiges abschauen. Und sie haben sicher viel gelernt, auch im Hinblick auf die nächste Weltmeisterschaft, wie sie sich da besser vorbereiten müssen und was die wichtigsten Sachen sind, um besser abzuschneiden als dieses Jahr. Obwohl Österreich sich im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut geschlagen hat, hat man halt doch auch gesehen, wo die anderen Nationen stehen.
Wo der Hammer hängt quasi, ja.
Genau, also dieser deutliche Klassenunterschied. Es hat immer wieder gute Phasen gegeben, aber man sieht dann doch, dass die anderen Nationen in unterschiedlichen Aspekten weiter sind als die Österreicher im gleichen Alter. Und das ist dann sicher ganz wichtig, dass man nicht nur in Bezug aufs Nationalteam, sondern in den ganzen Nachwuchsteams auch weiß, an was man arbeiten muss und dass man eben mehr arbeiten muss, um dort anzukommen, wo die anderen Nationen sind.
Ich möchte über eine Personale ganz spezifisch reden, nachdem er ja auch zu deinen Schützlingen gehört, du ihn schon sehr lange kennst. Sebastian Radeschitz hat nicht nur die Eishockey-Fans in Kanada verzückt, sondern mehr als nur eine Talentprobe abgegeben, obwohl er im wahrsten Sinne des Wortes unter Dauerbeschuss gestanden ist. Wie wertest du oder bewertest du seine Leistung?
Es war auf jeden Fall eine sensationelle Leistung. Man muss dazu sagen, dass er erst 18 ist. Also es war jetzt nicht einmal seine letzte U20-Weltmeisterschaft. Und wie du schon gesagt hast, er hat unglaublich viele Schüsse gehabt und auch gehalten. Und trotz dieser totalen Unterlegenheit, der Unterlegenheit der Österreicher, hat er eigentlich eine sehr gute Save-Percentage dann zusammengebracht. Und das ist schon unglaublich bei so vielen Schüssen. Was auch beeindruckend für mich war, ist, dass er sich in jedem Spiel gut vorbereitet hat. Also es war jetzt kein Spiel dabei, wo man sagt, na, jetzt war er schlecht vorbereitet. Also wirklich diese professionelle Einstellung, dass er nach dem Spiel gegen die USA einfach sieht, okay, das ist jetzt abgehakt, sich wieder vorbereitet und das nächste Spiel wieder auf einem sehr hohen Niveau startet und technisch korrekt spielt. Also das war auch sehr beeindruckend, dass er auf diesem Tempo, dass er vielleicht nicht unbedingt gewohnt ist, seine Technik abrufen kann und nur ganz selten Desperation Saves machen musste, weil er es eben korrekt lösen konnte.
Du kennst ihn schon länger und du hast es mir auch schon vor dem Gespräch, das ich mit ihm führen durfte, in der Bubble in Edmonton gesagt. Wir sehen, es ist einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann, hat natürlich auch zugetroffen. Aber wenn wir ein wenig zu seinem Spielstil kommen, was ist er für ein Torhüter? Was fällt dir bei ihm besonders auf?
Er ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter und das war auch schon so, wie er ins Tor gegangen ist, also wie er noch relativ jung war. Er hat einfach um jede Scheibe gekämpft und er wollte sich ständig weiterentwickeln. Also er war nie zufrieden oder vielleicht schon zufrieden, aber er war nie am Ziel. Also er will sich immer weiterentwickeln, immer den nächsten Schritt gehen. Und das sieht man auch in seiner Einstellung, dass er sich einfach wahnsinnig professionell verhält, auf jedes Training, auf jedes Spiel gut vorbereitet. Und ich glaube, dadurch ist er technisch sehr gut geworden. Er hat eine gute technische Ausbildung, die er auf hohem Niveau umsetzen kann und bei viel Tempo. Und er weiß sehr gut, er kann sehr gut abschätzen, wann er sich auf die Technik verlassen kann und wann dann doch so ein Desperation Save notwendig ist. Außerdem hat er eine gute Rebound-Kontrolle und kann so das Spiel ein bisschen lenken. Und das macht er wirklich sehr gut.
Auf Techniken möchte ich im Laufe des Gesprächs mit dir noch ein wenig zu sprechen kommen. Zu Sebastian Vranešić, dass du so eben gemeint, er war nie zufrieden. Ist es einer der Schlüssel, richtig gut zu werden, nie mit sich selber zufrieden zu sein?
Ich denke, zufrieden darf man schon sein. Wenn man nie zufrieden ist mit seiner Leistung, dann geht das wieder auf Selbstvertrauen. Und das ist speziell für Torhüter doch sehr wichtig, dass man auf seine Fähigkeiten vertrauen kann und weiß, dass man Spiele gewinnen kann.
Wie war das bei dir? Wie hast du die Balance gefunden aus immer mehr wollen, aber gleichzeitig auch versuchen, mit einer Leistung zufrieden zu sein?
Ich habe immer versucht, ein Spiel relativ objektiv zu sehen. Natürlich, es hat bessere Spiele gegeben, es hat schlechtere Spiele gegeben. Ich habe mir dann aus jedem Spiel einfach drei positive Sachen rausgenommen, die gut waren, auf die ich mich weiter konzentrieren will, die ich weiterhin umsetzen will. Und habe mir dann 1 bis 2 negative Sachen rausgenommen. Meistens waren es weniger als die positiven. Das war das Ziel. Und die Sachen waren dann die, an denen ich im Training arbeiten will, bis zum nächsten Spiel.
Wir haben heute logischerweise auch viel über Torhüter gesprochen, natürlich auch mit deinem Hintergrund als langjährige Torhüterin, aber unter anderem über dein Debüt als 11-Jährige in der Nationalmannschaft gesprochen. Wie war das, das damals ins A-Nationalteam der Frauen berufen zu werden, als de facto Kind?
Also es hat damals noch ein A- und ein B-Team gegeben und damals hat es einfach noch nicht so viele Spielerinnen gegeben in Österreich, die Eishockey spielen. Und es war dann mehr oder weniger eine Sichtung, wo quasi alle, die ein bisschen spielen können, einberufen wurden. Ich war damals im B-Team. Ich glaube, es hat in ganz Österreich nur 6 Torhüterinnen gegeben. Somit war ich dann auch dabei. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß nicht, war eine verletzt oder so. Und so habe ich dann eben beim A-Team auch einmal reinschnuppern dürfen.
Was hat sich seither vor allem beim Torhüterinnen Spiel geändert, auch an der Situation in der Dichte, in der Breite? Haben wir mittlerweile mehr als 6 Torfrauen?
Also mittlerweile haben wir deutlich mehr als 6 Torfrauen. Ich traue mich fast sagen, dass wir mittlerweile 6 Torfrauen in Österreich haben, die wirklich auf Nationalteam-Niveau mitspielen können. Also es hat sich da sehr viel getan. Es sind sehr viele Spielerinnen dazugekommen und heute ist es dann wirklich schon eine großartige Leistung, sich für diesen Kader zu qualifizieren.
Ich möchte mit dir auch ein wenig grundlegend über die Goalie-Ausbildung in Österreich reden, nachdem du ja auch selbst dein akkumuliertes Wissen mittlerweile an die nächste Generation weitergehst. Wie hat sich die Ausbildung, solange du mit dabei bist und das beurteilen kannst, verändert in dieser Zeitspanne?
Wie ich ins Tor gegangen bin, das ist jetzt 22 Jahre her ungefähr, war es einfach üblich, dass die Torhüter beim ganz normalen Spielertraining mitmachen, da im Tor stehen und mehr oder weniger selber einen Weg finden, die Scheibe zu stoppen. Heute ist das schon deutlich anders. Es gibt jetzt in jedem Verein oder in nahezu jedem Verein Torhütertrainer und Trainerinnen, die den jungen Goalies dann helfen, sich weiterzuentwickeln, die ihnen die Technik beibringen. Und die sind heutzutage nicht mehr ganz so auf sich alleine gestellt. Also da ist schon ordentlich was weitergegangen in den letzten Jahren.
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du ins Tor gegangen bist? Findet einen die Position oder sucht man sich die dann selbst?
Ich glaube, dass das die unterschiedlichsten Gründe haben kann. Also einige sehen ein Profispiel und die Position beeindruckt sie einfach, weil es doch irgendwie ein Einzelsport in einer Mannschaft ist. Manchmal ist es einfach diese Sonderstellung. Viele junge Torhüter sagen, die Ausrüstung schaut cool aus. Andere sind davon begeistert, dass es eben ein eigenes Torhütertraining gibt, also dass man da irgendwie wichtiger ist, weil man quasi Einzeltraining hat. Bei mir war es einfach so, dass ich am Feld nichts zusammengebracht habe oder zumindest habe ich mir das damals eingebildet. Also ich war beim Eislaufen ganz gut, aber Schießen war überhaupt nicht meine Stärke und das war mir dann so peinlich, dass ich einfach gemeint habe, ich stelle mich ins Tor, das ist vielleicht gescheiter. Und das war's dann. Also es hat von Anfang an Spaß gemacht und ich habe von Anfang an auch ein bisschen mehr Talent gehabt als am Feld, zumindest meiner Meinung nach, und somit bin ich dann im Tor geblieben.
Weil du es aber schon angesprochen hast, die eisläuferischen Qualitäten, das wirkt ja nicht häufig so, dass der Goalie ein guter Eisläufer sein muss. Es gibt aber Stimmen, die sagen, der Goalie sollte sogar der beste Eisläufer auf dem Eis sein. Wie siehst du das?
Ich denke, dass sowohl Spieler als auch Torhüter auf dem heutigen Spielniveau sehr gute Eisläufer sein müssen. Aber es ist einfach eine andere Art von Eislaufen. Also Spieler haben dann ihre Antritte, die Starts, die Stops, die Richtungswechsel und solche Sachen, wo Eislaufen und Stickhandling, Schießen, Spiellesen, diese Sachen gleichzeitig funktionieren müssen. Beim Torhüter sind es dann eher kürzere Bewegungen im Torraum. Und da ist es dann umso wichtiger, dass man das wirklich exakt macht. Also wenn der Torhüter einen wunderschönen Tee-Push macht, ist das Ziel, dass er in seiner Position ist, bevor der Schuss kommt. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Noch dazu sollte er dann sehr exakt arbeiten. Wenn er 10 cm zu spät bremst oder zu früh, ist eine Seite vom Tor relativ weit offen und er hat überhaupt keine Chance mehr. Also Eislaufen ist für Torhüter meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, einfach um sich in eine optimale Position zu bringen, um einen Schuss abzuwehren.
Ich möchte jetzt ein klein wenig also bevor wir das Pferd von hinten aufzäumen, tatsächlich versuchen, chronologisch durchzugehen. Nehmen wir an, es gibt hier Eltern, die zuhören oder angehende Spieler, Spielerinnen, die sich denken, ich bin jetzt mal so verrückt und stelle mich ins Tor. Vielleicht noch ohne Vorkenntnisse. Aber was sind vielleicht so Grundvoraussetzungen, die man als Torhüterin, als Torhüter mitbringen sollte?
Also das normale Eislaufen sollte schon relativ gut gelernt sein. Also es bringt nichts, wenn man kaum sich auf den Eislaufschuhen halten kann. Also
das heißt, Torhüter-Spiel fällt für mich schon flach.
Im Moment schon. Also zuerst einmal Eislaufen lernen. Und wenn ich jetzt an junge Torhüter denke, wenn die gut Eislaufen können und ins Tor gehen, ist es doch sehr wichtig, dass sie Spaß an dem Ganzen bekommen. Also dass sie diese Leidenschaft für die Position entwickeln. Und das geht eben nicht nur durch Eislaufübungen. Das wird dann vor allem für Kinder schneller mal langweilig, außer man baut sie in Spiele ein. Aber wieso die ins Tor gehen, ist, weil sie Schüsse fangen wollen. Und so ein Fanghandsafe ist halt dann das, was kleine Kinder beeindruckt und was sie dazu bringt, im Tor zu bleiben. Also Schüsse sollten dann auch schneller mal trainiert werden, einfach um diesen Spaß, diese Freude an der Position und diese Leidenschaft zu entwickeln.
Was sind so typische Drills? Also nehmen wir an, dass das Eislaufen passt, man stellt sich ins Tor. Was wird dann vielleicht in der frühen Ausbildungsphase vor allem trainiert? Ist es schon Hand-Augen-Koordination? Ist es immer noch das Gefühl fürs Eis im Tor? Was sind die ersten Fokuspunkte?
Eislaufen, Grundposition, wie stehe ich richtig da? Wie bringe ich mich in eine gute Position, um einen Schuss abzuwehren? Wo halte ich die Hände? Wo gehört der Schläger hin? Also in erster Linie, wie bewege ich mich? Und auf das aufbauend kommen dann natürlich auch mehr technische Aspekte dazu, wie Bewegungsmöglichkeiten oder Safe- und Abwehrtechniken. Was allerdings auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, bei Kindern, ist, dass sie diese Kreativität nicht verlieren. Also Kinder haben eine wahnsinnige Bewegungsvielfalt und finden oft sehr spannende Möglichkeiten, Tore zu verhindern. Also irgendwie kugeln die dann herum und solche Sachen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man ihnen lassen muss, weil das dann auch in späterer Folge entscheidend ist. Die Technik lernen sie noch. Aber wenn dieser Wille nicht vorhanden ist, um jeden Preis ein Tor zu verhindern, dann wird das später ganz schwierig, das noch zu lernen.
Wir haben zumindest jetzt mal die Basics gecovert. Was das Muskuläre vielleicht anbelangt, hat Jean-Philippe Lamoureux vor ein paar Wochen was Spannendes gesagt. Der wichtigste Muskel ist eigentlich der Muskel im Allerwertesten. Ab wann beginnt man den dann auch gezielt zu trainieren?
Man beginnt das schon sehr früh. Also es sind viele Trockentrainingsübungen, wo an der Athletik gearbeitet wird, wo Sprünge, Beinkraft dabei ist, aber auch ganz viel Rumpfkraft. Also die Bauch- und die Rückenmuskulatur, die dann auch entscheidend sind, um am Eis erfolgreich Bewegungen durchführen zu können, eben auch mit der notwendigen Stabilität. Und da ist Hüft- und Rumpfmuskulatur sicher ein ganz wichtiger Aspekt.
Was gibt es da für klassische Drills, um sowas zu trainieren, wen es interessiert? Oder wie hast du das vielleicht auch gemacht?
Also es gibt die klassischen Bauchrückenübungen in am Anfang einfacheren Versionen, also einfacher zum Beispiel ein Unterarmstütz, den man dann auch schon mit kleinen Kindern machen kann und ihnen da die richtige Technik lernt. Es sind dann auch viele Spielübungen mit Richtungswechsel, wo die Beinkraft, diese Explosivität und natürlich auch die Rumpfkraft weiterentwickelt wird. Und umso weiter es dann geht, umso funktioneller wird das Ganze und umso komplexer werden die Übungen. Ja.
Komplexer wird es dann auch relativ rasch, wenn man mal die ersten paar Herausforderungen gemeistert hat. Ab wann oder vielleicht ab welchem Punkt der Ausbildung kann man das in Jahren vielleicht auch definieren? Ab wann geht's dann wirklich ans Eingemachte, an die Details, ans Feintuning beim Goalieplay?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also es kommt halt auch darauf an, wann jemand im Tor begonnen hat, wann ein Torhütertrainer dazugekommen ist. Bei mir war das so, dass ich eigentlich bis ich 18 war nicht wirklich Goalie-Training gehabt habe und dann mit 18 erst begonnen habe, an diesem Feinschliff, an der Technik zu arbeiten.
Wie war das denn aber, als du mit 18 auf einmal jemanden gehabt hast, der dir gesagt hat, pass hier auf, mach das. Was hat das für dich bedeutet?
Es ist dann relativ schnell einmal was weitergegangen in der Entwicklung. Also bis dahin hat es schon Videoanalysen gegeben, aber jetzt keinen wirklichen Torhütertrainer, der mich über eine ganze Saison begleitet hat. Ich habe dann im Sommer immer wieder versucht, zu Goalie-Camps zu fahren, dort Techniken zu lernen. Aber das hat schon viel gebracht, wenn man im Sommer ein paar Wochen daran arbeitet. Aber wenn dann die ganze Saison keine Auffrischung kommt, verliert man das irgendwie wieder und bleibt dann zumindest technisch stehen. Und ich denke, dass das in der heutigen Zeit schon deutlich besser ist, dass fast jeder Verein einen Torhütertrainer hat, um wirklich ständig an diesem Feinschliff zu arbeiten.
Was ist die größte Herausforderung, wenn sich jetzt jemand zu Hause denkt, cool, Terry Hornig erklärt mir das so brillant, ich möchte unbedingt Torfrau oder Tormann werden. Was ist die größte Herausforderung am Goalieplay?
Kommt drauf an, auf welchem Niveau man spielt und wie weit man kommen will. Also ich denke mal, im Hobbybereich oder wenn wer anfängt, ist es sicher schwierig, sich einfach richtig zu bewegen mit dieser Ausrüstung, dass man sich da einfach überhaupt fortbewegen kann und mit dieser großen Ausrüstung Eislaufen kann und solche Sachen. Und umso weiter es dann in den Profibereich geht, umso weiter man nach oben kommt, umso weniger, oder der Fokus liegt schon noch auf der Technik, aber umso wichtiger wären dann auch mentale Aspekte, weil die Technik dann einfach schon sitzt. Also man denkt dann nicht mehr darüber nach, wie geht ein T-Push, wie komme ich von links nach rechts, sondern es geht dann im technischen Bereich wirklich um Kleinigkeiten, die man von außen oft gar nicht deutlich sieht. Und es sind dann wirklich mentale Aspekte, die entscheiden über gutes oder schlechtes Spiel.
Du bist auch ausgebildete Mentaltrainerin. Ab wann hast du begonnen, dich mit der mentalen Komponente des Torhüterspiels auseinanderzusetzen?
Ich habe da unbewusst sehr früh damit begonnen, habe allerdings damals gar nicht gewusst, dass das Mentaltraining ist oder dass mir das was bringen kann. Also es war mit 10, 11 Jahren, also da war ich dann so 2, 3 Jahre im Tor, habe ich begonnen, mich ein paar Tage vor Matches auf diese Spiele einzustellen. Also ich habe mir Situationen vorgestellt, die im Match vorkommen könnten und habe mir Bewegungsabläufe vorgestellt, habe mir Saves vorgestellt und einfach diese Sicherheit zu bekommen und einfach die Konzentration auf das bevorstehende Spiel zu richten. Und das hat mir dann vor allem in diesen jungen Jahren schon sehr viel gebracht, dass ich wirklich am Game Day da war und voller Konzentration ins Spiel einsteigen konnte.
Ich möchte da auch beim nächsten Mal noch etwas ausführlicher drauf eingehen. Alles, was Torhüter, Torhüterinnen-Spiel anbelangt, möchte zum Schluss dieses Gesprächs aber noch auf eine Nachricht zu sprechen kommen, die dann doch für relativ große Wellen gesorgt hat, nämlich die NHL, die auf Puls 24 erstmals eine regelmäßige Free-TV-Heimat in Österreich haben wird, als die Nachrichten publik geworden sind. Was war so dein erster Gedankengang?
Geile Sache. Also ist auf jeden Fall eine großartige Sache, einfach weil man in Österreich Top-Spiele sehen kann, was Technik, Taktik, Intensität, Tempo und viele andere Faktoren angeht. Also ich denke, dass das den Sport in Österreich noch populärer macht, was auch, wenn man jetzt wieder auf die U20-WM zu sprechen kommt, ganz ein wichtiger Aspekt ist, um mehr Kinder oder mehr junge Spieler zu diesem Sport zu bewegen und somit einfach mehr Masse an Eishockeyspielern zu bekommen, weil dieser Sport einfach präsenter ist. Also ich denke, dass es da diese Saison sehr viele spannende Spiele geben wird, auch mit österreichischen Spielern, die dann möglicherweise eine Vorbildfunktion für junge Athleten übernehmen können. Und das ist sicher eine tolle Werbung für diesen Sport.
Einer deiner Vorredner hier heute im Podcast, Michael Raffl, logischerweise, der sich besonders auf Carter Hart freut, beziehungsweise auch schon gesagt hat, der Philadelphia Flyers Torhüter, das ist einer der nächsten großen Stars. Jetzt hast du nicht nur, aber dann schon auch immer wieder die Torleute im Fokus. Wenn jetzt jemand NHL-Hockey nicht ganz so verfolgt, welchem Torhüter sollte man deiner Sicht der Dinge nach unbedingt auf die Kufen schauen?
Oh, da gibt es so viele. Ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da hervorheben kann.
Gemeine Frage, weißt du schon?
Ja. Carey Price ist technisch, denke ich mal, sehr gut. Also dem kann man immer zuschauen. Aber es gibt, wie gesagt, ganz viele, die da wirklich sehenswert sind.
Carey Price in Diensten der Montreal Canadiens, die noch nicht ganz das Thema bei den ersten NHL-Matchdays auf Puls 24 losgeht. Schon am Mittwoch, 23.05 Uhr, Flyers gegen Penguins. Wird sicher eine feine Sache. Und Terry Hornig gibt es dann wieder beim regulären Matchday. Hockey-Matchday der Better Home Eishockey League auf Puls 24. Wie immer, vielen lieben Dank für die Erklärung des Goalie-Plays und dass du überhaupt die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Das war Hockey O'Clock, eine weitere Folge, also in The Books. Heute in einer Woche gibt's dann die nächste. Dann unter anderem mit Tony Cameronesi.
Gerne mehr davon.
Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Ice Hockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.